Schwing.
Schwing. Hallo, da sind wir wieder.
Guten Tag.
Mit dem Huckel.
Und ein Felix. Frisch, ja. Dynamisch und hochmotiviert.
Ja, und ein bisschen genervt von der örtlichen Software, aber das muss schon passen.
Das lassen wir die Hörer jetzt aber gar nicht groß ausleben, denn wir haben in den letzten Wochen, das ist ja schon wieder Wochen her, ne? Ja, gefühlt auf jeden Fall, Themen gesammelt, da glaubt man ja gar nicht, ne? Also irgendwann manchmal zwischen so Folgen denke ich mir so, ja, jetzt haben wir aber auch wirklich langsam mal alles besprochen, ne? Und dann passieren wieder so zwei Wochen und plötzlich ist der Zettel voll.
Richtig, und auf einmal kommt hier eine große Musikmesse und man macht Dinge und es passieren Sachen.
Und es ist lange her. Dann auch noch Hörerfeedback. Hört, hört.
Das ja auch noch, hahaha.
Ja, insofern sind wir ja irgendwie voll, wie sagt man, nicht gesattelt, aber wir haben die Pferde gesattelt und können jetzt direkt losreiten in die Themenlandschaft, in die Themenwüste. Nein, das ist ja keine Wüste. Ja, wo fangen wir denn an heute?
Ja, wo fangen wir an? Das letzte Mal, das ist ja jetzt auch schon wieder eine Weile her, das war noch vorm Kongress, aber nach dem Kongress haben wir es erst rausgeschoben, ne? Das war ja noch,
ja, genau,
vor Weihnachten,
ich
als ich da bei dir
Zeit gelassen, ja.
Gitarre ausprobiert habe. Also nicht wundern für alle, die die letzte Folge gehört haben und sich gewundert haben, über welches Motorhead-Konzert wir gesprochen haben, dessen Frontmann mittlerweile verstorben ist. Das war noch alles vor den grausigen Ereignissen kurz vor Silvester. Genau, und mittlerweile haben wir wieder hier die Liste voll, ne?
Ich kann ja mal, ich fange einfach an.
Ja, das ist gerade so komisch, weil wir uns ja in der Zwischenzeit schon mal nochmal gesehen haben und eigentlich fast schon alles diskutiert haben, das aber leider noch nicht aufgenommen haben. Deswegen gucke ich gerade verdutzt und überlege, was wir hier noch alles noch nicht hatten.
Ja, also eigentlich, wie gesagt, alles. Also zum Beispiel, mittlerweile ist ja mein Analogman King of Tone angekommen. Den hast du zwar schon getestet, aber wir haben noch nicht drüber gesprochen.
Richtig, was ist denn ein Analogman King of Tone?
Naja, also man könnte jetzt gehässig sein und sagen, ein glorifizierter Tube Screamer.
So wie alle Overdrives.
Das
alle
ist
Boutique-Overdrives sind nur Tube Screamer in einem schöneren Gehäuse und mit anständigen Knöpfen.
Ja, das wäre, wenn man jetzt sehr gehässig ist, ja.
Ja, ja.
Nee, aber das ist im Prinzip, das ist ein Overdrive, der darauf basiert, aber sag mal, der hat so Legendenstatus. Ich weiß auch gar nicht genau, wo der herkommt ursprünglich, aber auf jeden Fall ist das so ein Drive-Pedal, wo man sich auf eine 9- bis 14-monatige Warteliste schreiben muss, um überhaupt eine handangefertigte und mundbepinselte Variante davon zu bekommen.
Also ist das im Prinzip so ein moderner Klassiker oder ist das so ein Teil wie der Klon, die es halt einfach nicht mehr gibt und man muss die irgendwo auf Kleinanzeigen und aus bösen Hinterhäusern bestellen?
Nee,
oder werden
anders.
Die noch gefertigt?
Die werden gefertigt,
die gibt's bloß immer
aber eben einer nach dem anderen und in einer kleinen Butze in Connecticut in den USA. Und das glaube ich aber auch schon so seit mindestens 15, wenn nicht sogar 20 Jahre. Tippe ich jetzt einfach mal so.
Der hat sich gut gehalten.
Ja, und auf der Seite, die auch so aussieht, als wäre sie von Anfang oder Mitte der 90er, da beschreibt er auch, ja, also alle anderen Firmen, die werden wahrscheinlich gewachsen in der großen Boomphase und so weiter, aber er hatte das nicht gemacht und dann, als die große Krise war und alle wieder die Leute entlassen mussten, konnte er irgendwie genauso entspannt seine Mitarbeiter beschäftigen und bezahlen wie vorher. Und irgendwie findet er das so generell irgendwie einfach entspannter und macht das einfach so weiter. Und es gibt dann halt immer mal so Stoßphasen, wo wieder irgendwie Leute mehr diesen Analogman King of Tone haben wollen und mal wieder weniger. Und ich hatte vor, naja, letztes Jahr im Juni oder Juli, hätte ich ihn schon bekommen können und ich habe mich, glaube ich, das Jahr davor wiederum im Juli auf die Warteliste geschrieben. Also ich musste 12 Monate warten, theoretisch. Dann habe ich es aber verpeilt, dass ich diese Mail bekommen habe und habe es erst ein halbes Jahr später eben jetzt so im Winter realisiert, ach du liebe Zeit, ich habe diese Mail übersehen und dann habe ich schnell geklickt und dann kam der aber auch innerhalb von 2 Wochen an.
So.
Und ja, ist das jetzt so spektakulär, braucht man den unbedingt und so weiter und so fort? Ich würde sagen, unbedingt braucht man den nicht. Ein Feature, was dem halt nachgesagt wird und was ich bisher zumindest bestätigen kann, ist, dass der irgendwie ganz gut mit jeder Gitarre und jedem Verstärker klarkommt. Also es gibt ganz oft, nicht vielleicht ganz oft, aber es gibt öfters zumindest den Fall, dass eine bestimmte Gitarren-Verstärker-Drive-Kombination einfach nicht so gut funktioniert.
Soll vorkommen, ja.
Weil die halt die Mitten betonen oder die Mitten absenken und dann hast du vielleicht eine Gitarre, die sowieso nicht so mittig ist oder ein Verstärker, der nicht so mittig ist und dann klingt es einfach nur blöd.
Beziehungsweise gibt es auch viele Overdrive-Pedale, die mit cleanen Amps in dieser Fender-Richtung, die ja eher nicht so verzerrfreudig sind, nicht so gut klarkommen und schon so ein gewisses Maß an Zerre brauchen, damit die fett klingen und nicht den Sound dünner machen und sägezahnmäßig erscheinen lassen.
Genau, und sagen wir mal so, dieses Pedal, das kommt halt schon sehr in diese Kategorie transparent, insofern, als dass eben da keine Frequenzen betont werden, sondern eigentlich nur mehr. und das finde ich erstmal ganz sympathisch und ich habe jetzt die dann ist noch ein Booster mit dabei. Man kann auch irgendwie noch mit so ein paar Switches im Gehäuse irgendwie den Drive und den Booster noch in den Gain-Charakteristika verändern, aber ich habe es jetzt in der Default-Einstellung und das Ding hat halt 4 Buchsen, das heißt, man könnte den Booster und den Overdrive auch separat in so Effekt-Looper irgendwie reinstöpseln und separat ein- und ausloopen. Mhm. Auf jeden Fall habe ich jetzt, diese Anschaffung, dieser Analog King of Tone, der hatte irgendwie einen ganz großen Ripple-Effekt jetzt allerdings bei mir. Also der Drive an sich, wie gesagt, es gibt genug Videos da draußen, guckt euch das selber an, ob der jetzt was für euch ist oder nicht. Ich werde jetzt kein flammendes Plädoyer halten, ja, aber ich mag ihn auf jeden Fall und der wird wahrscheinlich, wie bei den meisten, für immer auf dem Brett bleiben.
So geil, also.
Nee, einfach weil er so eben vielseitig benutzbar ist und nicht nur jetzt für genau eine Anwendung oder eine Gitarre oder einen Verstärker passt. Abgesehen davon wollte ich natürlich noch sagen, erstens, Analog Man baut auch noch andere tolle Sachen, zum Beispiel ein tolles analoges Delay und ein Chorus, die sind auch sehr hoch im Kurs bei Leuten. Und jetzt kommt der erste Ripple-Effekt. Wieso bin ich eigentlich überhaupt nochmal darauf gekommen, zu schauen, ob ich auf der Warteliste eigentlich schon dran gekommen bin? Es gibt meinen neuen Lieblings-YouTube-Kanal für Gitarren-Fu. Und zwar, der ist jetzt kürzlich umgezogen. Ursprünglich war das The Gig Rig. Wer das nicht kennt, das ist so eine Firma, die machen so programmierbare Effektlooper im Wesentlichen, also die Plus-Plus Deluxe de la Kack-Variante. Und die haben einen YouTube-Kanal, wo sie halt irgendwie erklären, wie man halt so fette Pedalboards baut. Und die haben halt eine Firma, wo es eben so Netzteile gibt, wo man die Kabellängen für selber irgendwie zurechtschnibbeln kann. Und es gibt dann so Verteilerboxen, wo du dann eben alles so schön konfektionieren kannst, nicht so eine vorgefertigten Sachen, wo dann immer alles mögliche rumschlabbert. Und die haben eben auch so Effektlooper und bla bla bla. Und die haben jetzt eben vor einer Weile einen YouTube-Kanal angefangen, wo dieser Mick Taylor am Ende, dieser Typ, der auch bei Endertons zum Beispiel bei Guitar Paradiso mit dem Dennis Pete da rumsitzt und früher bei Guitarist irgendwie Redakteur war, der macht jetzt mit diesem Daniel von The Gig Rig eben diesen Kanal, wo sie alle möglichen Effekte in so 30 bis 40 Minuten immer besprechen und vorführen und auch echt sinnvolle Sachen erklären. Zum Beispiel, wie sollte man einen Dual-Amp-Setup aufsetzen? Also worauf sollte man da achten? Oder die üblichen Sachen, wo kommt was in die Pedalkette? Oder was ist ein Phaser und was für unterschiedliche Arten gibt es? Und die sind einfach super witzig, super, super gut aufgenommen und kann man sich so als Gitarren-Nerd einfach zu den Frühstücksflocken oder zum Abendmahl gemächlich reinfahren. Und der Daniel, der hat halt den King of Tone relativ oft in diesen Videos drin und immer, wenn es dann dazu kommt, dass er den einschaltet, und sozusagen nochmal darum spricht, warum er den auch halt wahrscheinlich seit 10 Jahren irgendwie auf dem Brett hat oder länger, da bin ich dann halt wieder drauf gekommen, ah Moment, ich hatte mich doch auch auf diese Warteliste geschrieben. Und ja, dann nahm das so seinen Lauf.
Und wie zufrieden bist du bis jetzt im Live-Test?
Super zufrieden, wirklich. Also ich mag das sehr gerne. Der funktioniert vom Clean-Kanal, der funktioniert auf dem Drive-Kanal super. Der funktioniert mit dem Booster davor, der funktioniert mit dem Booster dahinter. Aber? Es hatte den nächsten Ripple-Effekt. Also nicht nur, dass ihr jetzt alle in den Shownotes natürlich dann nach diesem Kanal klicken müsst. Und zwar, die haben auch übrigens gerade einen neuen Kanal schon eröffnet, wo sie nur diese Videos machen und nicht dauernd noch diese quasi Produktdemos machen von ihren eigenen Sachen. Heißt The Pedal Show oder That Pedal Show?
That Pedal Show ist es, glaube ich.
Ja. Hast du da auch mal reingeschaut schon?
Ja, du hast mir ja gezeigt und ich habe dann auch noch Nachforschung betrieben und geguckt, was mich so interessiert von denen. Und die machen cooles Zeug.
Ja, macht Spaß so zu.
Auf jeden Fall,
einfach ne, so ein bisschen Gitarren-Nerd-Fernsehen.
Jo.
So, naja, okay, dann hatte ich den also auf mein Brett geschraubt natürlich und war total begeistert hier zu Hause schon. Also vor dem Mesa Boogie zum Beispiel rockt der auf dem Drive-Kanal so richtig fett nochmal mit rein und so, macht voll Laune. Und dann bin ich im Proberaum natürlich ganz aufgeregt zur nächsten Probe und dachte, hey, yippie-kaye, ich habe jetzt hier irgendwie Analog-Man und mach meinen Fender an und mach irgendwie den Analog-Man an und plötzlich brummt's. Ich weiß nicht, ob wir da in der letzten Sendung schon drüber gesprochen haben. Ich habe, glaube ich, nur drüber getwittert, dass ich halt so ein Brummen, da hatte ich auch so ein kleines MP3 gepostet, dass bei uns im Proberaum halt so ein, ja, so 60 Hertz oder 50 Hertz Brummen ist. 50 ist bei uns, oder?
Ich weiß nicht, ich habe das Pfeil nicht gehört, aber meistens ist es 50 Hertz Brummen, wenn es vom Strom kommt, oder?
Ja, ich glaube auch. Ja, und das, sobald ich den King of Tone eingeschaltet habe, wurde das halt massiv lauter.
Aber nur dann oder wie, weil der King of Tone boostet?
Ich habe dann mein Love Pedal OD-11, den habe ich auch mal auf volle Möhre aufgedreht, das Gain, und man hört es da auch, aber nicht so stark. Und dann habe ich auch mal den Fass voll aufgedreht oder nur den Amp allein und dann war ich so echt so, hä, kann das sein, dass jetzt das der Analog, also der war ja auch relativ teuer, der King of Tone, ne, also für so einen King. Und dann dachte ich mir, wie, jetzt haben die da in Amiland, wo ja die Fertigungsqualität oft nicht die allergeilste ist, haben die mir jetzt wirklich hier dieses Premium Deluxe de la Kack-Pedal verkackt und das brummt jetzt oder was? Und dann wieder zu Hause gewesen, nee, brummt nicht und so. Ich glaube,
Das Brummen war immer da, aber nur der Analog-Man macht es gut hörbar, oder wie?
Genau, also wir sind ja da, wie gesagt, Südseite von Tempelhofer Feld und so ein bisschen Radioeinstreuung und so und Noise ist da halt. Und da sind halt wahrscheinlich auch alle Proberäume sonst mit an der gleichen Phase.
Ja, das kann gut sein.
Und wenn
sein,
die da noch so einen gammeligen Mini-Kühlschrank in ihrem Raum stehen haben oder so, wer weiß, ne? So. Und dann, ich glaube, warte mal, jetzt gucke ich mal gerade, ich glaube, wir hatten noch letzte Sendung auch schon über diesen Power Conditioner kurz gesprochen.
Genau, das Firmen-Dingens, weil wir sind auf deine Steckerleistensuche gekommen.
Ah ja, genau.
Mhm. Ich glaube, das hatte damit schon so ein bisschen zu tun, weil es irgendwie im Proberaum scheiße ist.
Genau.
Und genau, dann hatten wir diese Power Conditioner, die ziemlich teuer sind und sich ein bisschen unpraktisch für Amps und verwenden lassen, weil die immer eher für Racks gedacht sind.
Ja.
Und ja, jetzt hast du auch Brummen im Proberaum, ist doch super.
Ja, naja, warte mal, ne? Jetzt geht's ja weiter, weil dann dachte ich mir, alles klar, ich bestelle mir mal diesen Fuhrmann AC210 oder wie der heißt, dieser kleine, den man halt auch zur Not ins Verstärkergehäuse reinschrauben kann.
Mhm.
Gibt ja 30 Tage Money.
Ach stimmt, du hast ja Kombos, die hinten offen sind, dafür ist der ja so ein bisschen gedacht, ne? Da gibt's ja auch so ein schönes Bild beim Thomann, wo der da in so ein Fender-Black-Dingens eingebaut ist.
Genau. So, alles klar, dachte ich mir, 30 Tage Money-Back-Garantie bei Thomann und so und ich bestelle den jetzt mal und mal gucken, vielleicht hilft er ja, ne? Also ich, dieses Ding für, was weiß ich, der kostet ja so 200 Euro rum.
Genau.
Kam auch Thomann typisch wieder gleich am nächsten Tag so gefühlt an, ne? Also wirklich, Thomann nach wie vor so als Versanddienstleister und so immer noch einfach top.
300 Hertz Thomann-Lob an dieser Stelle. Aber es ist ja voll geil, dass du dieses Ding mal ausprobiert hast. Ich habe den schon lange auf dem Zettel und dachte mir aber mal so, oh, ey, Alter, 250 Euro für eine Steckdose.
Ja, naja, dann war der halt auch da und dann war ich auch wieder ganz aus dem Häuschen, weil ich dachte, alles klar, jetzt hier alle Brummprobleme weg, ne? Steckte nochmal den Verstärker und das Pedalboard und alles an, ohne den Power Conditioner, um nochmal den Vorherzustand zu verifizieren. Und dann war das Brummen halt natürlich da, dann den Power Conditioner angeschlossen, alles wieder eingeschaltet und das Brummen war immer noch da.
Jo, aha.
Und das hat mir dann gesagt, okay, das Brummen ist hinter der Steckdose höchstwahrscheinlich dann. Obwohl, ich habe natürlich schon so an meinen Pedalen so ein bisschen rumgesteckt und so bestimmte Pedale aus der Schleife rausgenommen und so, ne?
Mhm.
Und dachte mir, dass ich das relativ gut getestet habe. Und der Amp alleine, da höre ich es ja auch, wenn ich so volle Lotte mal das Gain aufdrehe, ne?
Ja.
Aber man muss halt wirklich, also den Hot Rod, der wie gesagt 40 Watt, den muss ich schon richtig auf Anschlag drehen, damit das ähnlich laut ist, ja. So, und dann saß ich so da im Proberaum, war einerseits natürlich enttäuscht, dass jetzt der Power Conditioner nicht alle meine Probleme magisch gelöst hat.
Das hätte ich ja jetzt aber schon gedacht, dass das Ding da hilft.
Ja, naja, und jetzt saß ich halt vor meinem Brett, ne, und hab so angefangen, nochmal an den Kabeln zu wackeln. So erstmal an diesen Patch-Kabeln, die Pedale verbinden und diese 9 Volt Gleichstrom-Kabel und so weiter. Und stellt dann so fest, na Moment mal, also bei manchen Kabeln, da knallt's und krackst es ganz besonders doll.
Oh.
So, und dann wackel ich an denen halt noch ein bisschen mehr und plötzlich bröselt mir da so eine Buchse von diesem OD-11 entgegen.
Oh nein.
Und ich dachte mir so, na huch, vielleicht, wenn jetzt diese Buchse mir entgegenbröselt, ist da auch die Erde eine irgendwie kalte Lötstelle oder abgebröselt oder was auch immer. Ja, vielleicht habe ich irgendwann auch mal zu doll an dem rumgerüttelt, weil ich habe die Pedale relativ eng auch gehabt und dann, wenn man so ein Patchkabel rausziehen wollte, dann muss man da schon immer ordentlich dran werkeln, ne? Dank 3M Dual Lock.
Ja.
Bewegt sich da nämlich sonst nichts.
Ist beim Audi 11 der Stromstecker hinten oder an der Seite dran?
An der Seite.
Ah.
Und dann habe ich diesen Audi 11 halt rausgezuppelt aus der Kette und siehe da, Brummen war plötzlich sehr viel leiser.
So.
So, dann habe ich auch nur mal den Analog Man King of Tone wirklich mit in den Effektweg genommen sozusagen und da war auch gar kein Brummen dann, ja, also den habe ich auch auf volle Lotte aufgedreht und dann festgestellt, naja, nee, also der King of Tone ist fein, das kam halt von woanders, ne?
Aber der Audi 11, der hat schon mal einen großen Teil dazu beigetragen, oder war es dann komplett weg?
Absolut, ja. Nee, es war nicht ganz weg. Oder es war immer noch für meinen Geschmack ein bisschen zu viel. Und dann habe ich halt noch weiter an den Kabeln gewackelt und so weiter und dann eben festgestellt, dass diese 9 Volt Stromkabel, wenn die zu dicht an den Patchkabeln sind oder vielleicht sogar parallel verlaufen, dass dann sozusagen die ihr Störsignal mit aufs Audiosignal übertragen.
Oh.
Und dann kannst du halt auch galvanisiert oder galvanisch getrennte Ausgänge haben.
Das liegt ja dann an den Kabeln und nicht am,
genau.
Nicht am Netzteil.
Und das Ding war halt, ich habe ja meinen hier Kiox oder Ziox oder wie auch immer, dieses DC-10, also ist ja auch so ein Deluxe-Della-Kack-Netzteil gewesen für nicht wenig Geld.
Ja.
Aber was da der Fall war, ist, dass die Kabel, die sie da mitgeliefert hatten, die waren halt überwiegend sehr lang, was ja auch Sinn macht, wenn man ein fettes Pedalboard hat, dann will man ja die Stromkabel auch so irgendwie so untenrum rauten oder so, wenn man so ein Pedaltrain hat, ne?
Genau.
Aber habe ich ja nicht. Ich habe ja nur so ein Brett in einem Thomann-Koffer. Deswegen sind die Kabelwege sehr, sehr kurz. Aber jetzt habe ich halt diese mega langen Kabel gehabt und die waren halt auch teilweise gerollt oder unter diese Audiokabel halt gestopft, damit die da nicht so rumwabbeln. Und dann hatte ich so plötzlich den Verdacht, naja, okay, also Gleichstrom und wenn man eine Schlaufe macht, ist das dann nicht auch wie so eine Spule und dann und noch ein bisschen gelesen und am nächsten Tag quasi den Power Conditioner wieder eingepackt, zu Thomann geschickt. Das hat übrigens auch perfekt problemlos funktioniert, auch an dieser Stelle wieder.
Brauchtest du dann im Prinzip nicht mehr oder wie?
Ja, der hat ja nichts besser gemacht, ne, an der Stelle. Also so, und das war halt wirklich auch wieder einfach traumhaft Thomann-Erfahrung, ne? Einfach geschrieben, hier, sorry, aber löst leider nicht mein Problem. Und ich habe den ja nur einmal angeschlossen, zurückgeschickt, gab es ein paar Tage später Geld wieder zurück. Und dann habe ich mir stattdessen mehrere sozusagen Optimierungen einfallen lassen. Erstens habe ich mal die Effekte, die ich wirklich sehr, sehr selten bis gar nicht benutze, von meinem Brett geschmissen, um erstmal generell diese Kette kurz zu halten.
Mhm. Dann hast du runtergenommen?
Gerade den. Na, ich hatte ja noch dieses Hall of Fame Mini drauf, was ich ja nie benutze. Das hatte ich ja nur für den Blackstar damals, der ja nur so einen scheiß Reverb hatte.
Ja.
So, das war da eigentlich komplett grundlos drauf. Und den OD-11 habe ich rausgenommen.
Kannst du den irgendwie fixen oder einschicken oder sowas?
Ich habe ja hier auch sogar noch einen zweit OD-11, aber das Ding ist, der King of Tone macht eigentlich das, was der OD-11 macht. Und
warum? Also du hast ja irgendwie ewig viele Overdrive-Pedale vorher drauf gehabt. Eigentlich löst der das jetzt alles, oder?
Genau. Deswegen, also cool, vor allen Dingen das Geile ist, der King of Tone funktioniert auch sehr gut mit dem EP-Booster von Xotic. Exotic. Sodass eigentlich brauche ich jetzt den OD-11 da auch gar nicht mehr, ne?
Okay.
Und dann, dann hatte ich ja noch diesen Kili Neutrino, diesen Envelope-Filter, den habe ich jetzt auch erstmal runtergenommen, obwohl der, sagen wir mal, nichts schlimmer gemacht hat. Aber ich dachte mir, okay, ich benutze den so selten, gerade jetzt in der Band. Lasse ich erstmal zu Hause. Und dann habe ich mir von Kiox oder wie auch immer man die ausspricht, halt noch viel kürzere Kabel besorgt. Bei Thomann, die sind auch relativ günstig. Da habe ich mir dann halt so ein paar 15 cm und ein paar 30 cm geholt, statt 60 und 90.
Ach, so lang waren die?
Ja.
Oh, krass.
Naja, wenn du so einen großen Pedal Train hast und du willst da so, ne? Da
brauchst du aber schon einen echt großen Pedal Train.
Ja, also ich würde sagen, das geht relativ schnell, wenn man da alles so halt getrennt routen will. Naja, kommen wir gleich noch zu.
Jo.
Und dann hatte ich halt noch gedacht, so diese Patch-Cable, die nerven mich halt auch, weil die sind in der Regel nie die richtige Länge. Entweder sie sind zu kurz und dann muss man das nächstgrößere nehmen und dann sind sie zu lang.
Und meistens sind auch die Stecker zu fett.
Und die Stecker sind auch noch zu fett, genau. So, und bei dieser Pedal-Show oder dem Kanal, den sie vorher hatten von The Gig Rig, da sieht man ja, wie dieser Daniel halt für den Ed O'Neill, oder wie er heißt, von Radiohead zum Beispiel, so ein Pedalboard zusammenschraubt oder für, wie heißt denn dieser Blonde nochmal, Tim, ach verdammt, so ein Metal Gitarrist, schon wieder vergessen, egal, werdet ihr selber sehen, wenn ihr im Kanal guckt, der baut ja dann denen die fetten Effektbretter. Und da hat er irgendwann mal so gezeigt, wie er diese Patch-Cable macht. Und der Clou bei diesem Gig-Rig-Zeug ist eben auch, dass man die Stromkabel und alles halt so lang macht, wie sie sein müssen und nicht länger. Um eben genau solche Störgeräuschprobleme zu vermeiden. Und eben auch gerade bei diesen fetten Pedalboards, wo eben wirklich richtige Stränge von Kabeln hin und her fahren und vor allen Dingen immer so zentral geschaltet werden mit solchen Effektloopern. Da kommt es halt auch so ein bisschen auf Platz und so weiter an. Und der hat halt so ein Kabel, Patch-Kabelsystem, wo man halt nicht löten muss, ne? Benutzt.
Also, ach so, die man nur so ineinander steckt und verschraubt, ne?
Genau. Und davon habe ich oft viel Schlechtes gelesen, also nicht oft, aber schon ein paar Mal, dass die halt meistens nichts taugen. Gibt es ja auch von Planet Waves, glaube ich, so eins, so ein Solderless Patch-Cable-Kit. Aber eigentlich sagen immer alle, löten oder gar nichts, ne? Also lötet eure Kabel, sonst fetzt das nicht. Und dann dachte ich mir, na gut, aber der Typ, der baut jetzt echt fette Kabelstrecken, ja, die Kabel sind auch vergleichsweise dünn, also überraschend dünn. Ich war auch sehr skeptisch, als ich das jetzt in den Fingern hielt. Aber ich meine, wenn der jetzt so für so große Rock-Legenden teilweise diese Bretter baut und die auf großen Bühnen sind, wo wer weiß was für Ströme und Signale hin und her fließen, mhm, und die alle keine Probleme damit haben, und der macht das ja auch schon eine ganze Weile, dieses Business. Gut, scheint ja was zu taugen. Und dann habe ich mir halt einmal so einen Kabelsatz kommen lassen. Das heißt, die Firma heißt Evidence Audio. Das Solderless Patch Cable Kit oder SIS, wie heißt das? Warte mal, ich habe hier den Zettel irgendwie. Screw-in Solderless, genau. Und der Trick bei denen ist halt, dass man kriegt so Kabel und so eine Spezialstecker, die sind halt vergleichsweise teuer leider. Also das Stück kostet fast 8 Euro von diesen, ui, Steckern. Wenn du dir die anguckst, weißt du auch warum, weil die müssen halt echt präzise gefertigt werden, damit das irgendwie funktioniert, ne? Und die machen jetzt auch nicht so groß Werbung. Ich könnte mir vorstellen, wenn das vielleicht populärer wäre, dann werden die vielleicht auch nochmal günstiger. Auf jeden Fall isoliert man dann so sein Stück Kabel ab, ist auch eine schöne Anleitung dabei, steckt das rein und schraubt diesen Stecker dann rauf. Und wenn man das dann wieder abschrauben würde, später siehst du auch, dass dann in das Kupfer so ein kleines Gewinde reingeschnitten wird. Und das, der Stecker hält dann von alleine schon an diesem Kupfer dran. Und dann gibt's hinten noch die Schraube drauf und man knickt so ein bisschen um und macht das dann auf die Länge, die man braucht, und auf der anderen Seite nochmal. Und schon hat man sein custom gelenktes Patchkabel.
Sehr cool. Ist auch ein Abisolierer dabei?
Es gibt von denen selbst zwar so eine Kits, wo auch ein Abisolierer dabei ist, aber das, was Thomann verkauft, hat das nicht. Deswegen habe ich mir jetzt noch eine Isolierzange von Knipex gekauft. Die wollte ich sowieso schon immer mal haben. Und damit geht das dann relativ schnell. Ich könnte vielleicht in die Shownotes mal die zwei Knipex-Produkte reintun, mit denen ich jetzt wirklich meine 5 Patchkabel, die ich brauchte, in, ja, weiß nicht, das erste dauert halt erstmal, weil man erstmal so gucken muss, ne?
Erstmal ein bisschen frickelig, oder?
Ja, aber irgendwie dann hatte ich, also es stand in allen Reviews, ja, nach den ersten 2 Steckern hat man den Drill raus und muss gar nicht mehr drüber nachdenken, und genauso war das tatsächlich bei mir auch. Also die ersten 2, da frickelt man noch. Das Schöne ist, man kann den Stecker wieder abschrauben von dem Kupfer und es einfach nochmal machen, ne? Also es ist...
Sehe ich das jetzt richtig? Also in dem Stecker, da scheint so ein kleines Gewindestück für die Kupferader vom Kabel zu sein.
Genau.
Da steckt man es ja wahrscheinlich nicht einfach nur rein, sondern das Kabel wird ja aus dem normalen Stecker rausgewinkelt, und das Kabel an sich ist dann aber der Hebel, um das da reinzuschrauben, oder?
Also man isoliert das halt so ab, dass so ein bisschen 4 mm Kupferkabel halt so rausguckt, ne? Schiebt das in den Stecker rein, schraubt den Stecker dann rauf, und dann diese Mutter, die ist halt so gemacht, dass man dann, wenn das Kabel reingeschraubt ist, sozusagen das Ding umknickt und die Mutter draufkriegt, und dann kann man nochmal ein paar Umdrehungen extra schrauben und dann hält das. Also das ist auch ganz merkwürdig. Also du merkst halt irgendwann, wenn du so schraubst, jetzt hat es irgendwie so einen mini kleinen, so, du fühlst, da ist irgendwas passiert, und ab dem Moment hält das von alleine, aber du kannst immer noch weiter drehen. Das ist wie so, als wenn dieses Gewinde selber noch mitdrehen würde, sobald da irgendwie genug reingeschraubt ist. Also irgendwie ganz merkwürdig. Funktioniert aber echt erstaunlich gut.
Weißt du, wie das mit der Erdung funktioniert bei den Kabeln? Denn wenn man sich eins lötet, dann geht ja die Hauptader im Prinzip an das Plättchen vom Stecker, und dann wird noch einer sozusagen am Gehäuse festgemacht. Gibt es das da auch, oder ist das irgendwie?
Ja, genau. Also die Schirmung vom Kabel, die wird ja beim Abisolieren frei. Die zieht man so nach hinten, und die wird dann halt quasi da, wo die Mutter draufkommt, so in dieses Stück des Steckers halt so reingegrindet.
Ah, okay.
Das, was die 4 mm, die vorne rausgucken, die sind halt das, was dann an die Spitze geht, sozusagen.
Okay, das sieht recht cool aus, das System.
Ja, und wie gesagt, ne, also hätte jetzt nicht dieser Typ da dieses Business und würde da irgendwie die ganzen großen Musikerhelden da irgendwie mit massiven Brettern versorgen. Also wenn du die manchmal siehst, da denkst du echt, ey, da geht ein Kabelbaum durch. Wenn der mal bei uns im Proberaum wäre, ja, und Tempelhof nochmal das Radio anmacht, dann möchte ich mal wissen, was da für eine Party ist. Aber es scheint ja zu gehen. Und die Evidence-Audio-Leute, die sagen, naja, also das Kabel ist zwar dünn, aber es ist schon ganz gut geschirmt, aber benutzt das, also es ist nicht gedacht als Gitarrenkabel. Sollte man schon so kurz wie möglich benutzen. Und vor allen Dingen ist es halt auch relativ steif. Also ich vermute mal, deswegen ist es vielleicht auch gut geschirmt, weil das jetzt nicht so ein flexibles Kabel ist, also es ist relativ steif.
Das geht dann auch nur mit diesem Evidence-Kabel, oder?
Genau.
Okay.
Das Kabel selber zum Beispiel ist auch total günstig. Das sind wirklich halt diese Stecker. Und wenn du halt siehst, also es ist auch wirklich dieses Gewinde da in so einen Stecker reinzufräsen, dass das so präzise ist, dass es dann bei jedem Stecker gut funktioniert und kein Spiel ist. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum es dann teuer ist. Und wenn es dann auch noch made in USA ist, was es wahrscheinlich ist, ist das. Mal gucken. Das ist ja dann vielleicht auch nicht so billig. Naja. So. Kannst du noch?
Ja, immer mach. Also du hast jetzt dein Paddleboard neu verkabelt und neu verstromt, und
genau, jetzt ist erstmal...
Wird es besser?
Also mit diesen Evidence-Kabeln war ich jetzt noch nicht wieder im Proberaum. Mit den neuen Stromkabeln, die habe ich dann auch so mit einem kleinen Kabelbinder selber für sich so als kleinen Strang jetzt auf dem Brett und die möglichst weit weg von den Patch-Kabeln gehalten. Und für alle, die so ein bisschen Kabel sortieren wollen, ich wusste, dass es das gibt. Es gibt so kleine Plättchen, die Plastikplättchen, die man auf Oberflächen halt raufkleben kann, und die haben so eine kleine Schlaufe, wo man Kabelbinder durchziehen kann. Und das benutzt man so, um in Büros oder so halt Kabel von Schreibtischen und so zu ordnen. Oder im Serverschrank kann man das auch benutzen, um so ein paar Ethernet-Kabel zusammenzubinden. Oder an der Wand zu, also da, wo eigentlich keine Schlaufe oder Schraube oder was auch immer ist, ne, klebt man diese Plättchen ran, und der Kleber ist auch meistens echt so bombenfest. Und dann hast du plötzlich so eine Schlaufe, wo du mit einem Kabelbinder durch kannst und dann die Kabel halt mit Rankabelbindern kannst. Super praktisch, aber ich wusste, dass es das gibt, aber ich wusste nicht, wie es heißt, ne? Habe ich irgendwie erstmal 2 Stunden gegoogelt, ohne Scheiß. Dachte so, Klebeöse, dann kriegst du halt irgend so einen Schmuckkram, Klebe, Schlaufe, nee. Also für alle, die das suchen, es heißt Klebesockel. Und Klebesockel ist auch genau das Wort, mit dem man genau das findet und fast sonst nichts anderes. Also es ist wirklich das Wort für diese Anwendung. Jetzt habe ich halt auch noch die Option, mit dem Klebesockel sozusagen die Kabel auch wirklich schön voneinander zu trennen, also Strom- und Audioweg. Bei einem Pedal Train zum Beispiel, oder wenn man halt so einen etwas anderen Ansatz fahren würde, eben mit so einem Pedal Train, wo die ja so angewinkelt sind und eben diese Schienen da drauf sind, da würde man das im Idealfall dann eben auch noch so machen, dass man einen Effekt-Looper benutzt, also so einen Effekt-Switcher oder wie soll man das sonst sagen, ne? Also ihr wisst schon, so ein Umschalter. Das heißt, alle Effekte kommen immer in so eine True-Bypass-Schleife auf diesem Switcher. Dann hat man da 8 Buttons drauf oder mehr, und dann alle Pedale sind immer an und man kann die dann immer so einzeln komplett aus dem Effektweg raus und reinschalten. Und das ist ja so der übliche Weg, wenn man halt so ein elaboriertes Board hat. Und dann ist es eben so, dann gehen zum Beispiel alle Audiokabel vielleicht oben lang und die Stromkabel unten oder andersrum. Und dann hat man die auch so ein bisschen voneinander getrennt. Und damit die eben schön zusammenbleiben, Klebesockel, Kabelbinder sind dann die Tools der Wahl. Tja, und jetzt bin ich total am Überlegen, ob ich mir nicht mein Pedalboard 3.0 bastle und jetzt so voll The Full Monty irgendwie Effekt...
Direkt Pedal Train oder wie?
Ja, mit Effekt-Switcher und so weiter, weil das hat halt einen Vorteil. In dem Moment zum Beispiel hätte ich das jetzt schon gehabt, dann hätte ich relativ schnell testen können, welches Pedal da den Dreck ins Signal bringt. Weil die halt alle für sich in einer eigenen Effektschleife sind, dann kannst du die wirklich ein- und ausschalten. So waren die alle sozusagen elektrisch miteinander verbunden. Gerade, also der OD-11, der hat ja Strom anliegen, und irgendwie war das Ground dann nicht richtig, und dann hat der True Bypass irgendwie offensichtlich nicht funktioniert richtig und hat dann den Rest des Signals auch mit vollgerotzelt. Also wie das dann genau zustande kam, dass dieses eine Pedal wirklich auch Rückwirkungen hat auf das, was der King of Tone dann macht und so weiter, keine Ahnung, aber auf jeden Fall ohne den OD-11 war besser.
Also hast du Brummen jetzt weg.
Erstmal ja. Und natürlich eine Merkliste für, wie es weitergeht. Und eine Sache, die ich hier nochmal erwähnen wollte, ich weiß nicht, ob ich das jemals schon mal in 300 Hertz, aber doch bestimmt am Anfang. Es gibt ja diese eine Firma, Bright Onion Pedals. Heißen die Bright Onion? Ich glaube, ja. Warte mal.
Kenne ich nicht.
Lass mich kurz.
Bright Onion Pedals gibt's.
Genau, das heißt auch eigentlich Brighton Iron Pedals. Nein, Quatsch, aber die sind in Brighton. Und da kann man bei Loopers und dann mal auf Bigger klicken. Und dann gibt's Looper in allen Varianten. Ich habe mir den 8er Looper angeschaut. Und das Schöne bei denen ist, das ist halt so ein kein digitaler. Also da geht's wirklich nur um das reine Schalten. Der ist auch relativ schmal, und du kannst halt so kleine Extras einbauen, wie zum Beispiel, du kannst in den Looper direkt schon vorne einen Input-Buffer reinbauen. Das heißt, du brauchst kein extra Buffer-Pedal. Und du kannst den Tuner halt in eine extra Loop packen, wo dann der Rest der Effekte gemutet wird und du kannst einen Master-Bypass machen und wenn du einen einfachen Kanalwechsel-Fußschalter hast, kannst du eben auch einen der Knöpfe zum Kanalwechseln von deinem Amp benutzen und dir die LED-Farbe aussuchen und die sind halt auch nicht wahnsinnig teuer, also ich... den hätte ich dann so im Auge sozusagen.
Das ist ja sehr cool. Hier so Krams, den es denn sonst noch so gibt bei diesen Looper-Pedalen, dass man sich Presets basteln kann und nur die durchschaltet, das brauchst du nicht.
Nee, ich habe ja nicht so viele Effekte. Also hätte ich jetzt auch so ein mega fettes Board und irgendwie immer so ganz bestimmte Sounds, die ich so abrufen will, dann vielleicht ja. Aber eigentlich mir würde es eher darum gehen, dass wenn ich ein Pedal nicht benutze, dass es halt auch gefälligst nicht im Signalweg ist. Auch nicht mit True Bypass oder irgendwas so, ne, sondern einfach möglichst direkt durch. Ja.
Okay.
Und das hat eben auch den Vorteil, dass du so, ich bin hier gerade an den Popschutz gekommen, das hat eben so organisatorisch auch noch eben, trennt das so die Sachen so ein bisschen anders auf, aber dafür wäre dann halt ein Pedal Train besser. Deswegen habe ich das jetzt noch nicht gleich gemacht. Das ist, ich probiere jetzt erstmal, wie das mit dem Setup so funktioniert und wenn mein Gear Acquisition Syndrome im nächsten Monat immer noch mich anlacht, was es wahrscheinlich tun wird, dann lege ich vielleicht nochmal los.
Also Pedal Train ist halt, also es ist schon geil, aber ich finde dafür, dass das irgendwie so ein bisschen aneinander geschraubtes Alu ist, ist das schon echt heftig teuer, ne? Man kriegt ein schönes Case dazu, aber nur das Board an sich, das ist schon böse.
Aber so teuer ist es doch gar nicht. Also ich meine, klar, eine MDF-Platte ist günstiger, aber warte mal. Thoman nochmal anschauen. Also den ich mir zum Beispiel ausgesucht hatte, Novo 24 war das, glaube ich. Der kostet ja mit diesem Profi-Koffer 215 und wenn du dir bei Ton einen Koffer machen lässt dafür, dann bist du da auch relativ schnell da. Und mit dem Softcase kostet es 145, also... Mit
Softcase kann man aber auch lassen.
Ja, genau.
Also so ein echt schweres Pedalboard, was es dann wird, das will man halt einfach nicht in der Tasche stecken und vor allem...
Absolut.
Ich weiß nicht wirklich, was das soll, wenn man halt irgendwie über seinem Proberaum wohnt und das Ding sich schnell um die Schulter schneiden will, um das irgendwo mit hinzunehmen. Vielleicht, aber wirklich roadtauglich ist das nicht, wenn das in so einer Tasche liegt.
Ja.
Also Gitarre würde ich auch nicht in der Tasche oder im Gigbag im Kofferraum schmeißen, sondern immer im Koffer nehmen, aber naja.
Auf jeden Fall wäre das jetzt sozusagen Pedalboard 3.0, wäre dann ein Pedal Train, wahrscheinlich diesen Novo 24, diesen Bright Onion Looper mit Input Buffer, damit ich mich selber nicht drum kümmern muss, weil es gab auch letztens, habe ich so ein paar Videos gesehen, wo sie so diese Buffer verglichen haben, für die nicht wissen, warum man es braucht, für wenn man ein langes Kabel hat, sozusagen von Gitarre zum Effektboard, dann kriegt man halt auch wieder so diese bekannten Höhenverluste. Wenn man einen Buffer als erstes Pedal auf dem Brett hat, was zum Beispiel auch so ein Boss-Tuner wäre, dann kann man das kompensieren. Allerdings klingen nicht alle Buffer gleich gut. Zum Beispiel gerade diese Boss-Pedale, die alle gebuffert sind, die haben nicht gerade den...
der coolste.
Nicht den klangneutralsten, sagen wir mal so.
Oh. Der auch Buffer, die sind verstellbar, also im Prinzip wie so ein kleiner Clean Boost ohne Schalter.
Ja.
Von Lede gibt es so einen kleinen netten, der nennt sich Sunday Driver, der ist ziemlich cool. Den hat der Ludwig auf dem Brett und der hat einfach bloß so ein kleines Rädchen zum Verstellen. Also man muss es nicht unbedingt nur als ich gleiche das Kabel aus benutzen, sondern kann halt auch generell das Signal immer so ein wenig anfetten, wenn einem der Amp ein bisschen zu dünn ist oder sowas und muss sich da nicht irgendwie Sorgen machen, dass man auf irgendeinen Schalter tritt oder sowas, sondern halt einfach immer ein bisschen Boost drauf. Gerade bei Single Coils ist das sehr cool.
Ja, und in dem Fall, wenn man halt in diesem Looper den Booster hat, dann spart man sich halt einen Netzteilanschluss, ne? Also Richtig. Das Pedal selber braucht halt auch Strom, also dieser Loop-Switcher braucht halt selber auch Strom, weil die LEDs und so, ne?
Wie viel Strom braucht der?
Nein, nicht viel, aber auf jeden Fall nimmt er dir einen Netzteil-Slot weg und wenn du dann dafür den Buffer halt mit reinbaust und den nicht extra noch verstromkabeln musst, dann hast du es wieder raus sozusagen. Das ist
schon praktisch.
Genau, und dann, ja, dann würde ich halt das Netzteil dann eben auch nach unten schrauben, dann alles wahrscheinlich mit diesem sündhaft teuren Evidence-Audio-Kabel-Zeug verkabeln. Mhm. Naja, so sündhaft teuer. Wie gesagt, wenn die Stecker nicht so scheiße teuer wären, dann wäre es eigentlich voll gut.
Ja, naja, mal schauen.
Müsste man mal gucken, wenn einer mal in die USA fährt. Ich meine, der Dollar-Euro-Kurs ist nicht so brillant toll, mhm, aber ein paar Mark könnte man schon sparen. Ja, aber fürs Erste, wie gesagt, geht's auch erstmal so.
Ja, Pedal Train. Ludwig hat sich letztens eins zusammengebaut. Und also das Ding ist wirklich richtig, richtig cool verarbeitet. Da gibt's nichts zu meckern. Das Alu ist auch recht leicht. Das Case ist sackenschwer, aber das ist ja normal. So hat ein Case halt auch zu sein. Der Vorteil bei den Dingern ist ja, dadurch, dass es angewinkelt ist, kann man halt das Netzteil oder irgendwelche kleinen Audiohelferchen, die man sonst nicht irgendwie zum Drauftreten braucht, halt unter das Brett verbannen. Da gibt es ja dann diese Einbaukits für das Voodoo Lab oder für dein Netzteil und solche Geschichten. Mhm. Das ist halt auch schon, also es wirkt erstmal komisch, also mit Zurückschicken ist da nichts. Ist halt nicht irgendwie eingehakt oder sowas, sondern man zeichnet das an, bohrt ein Loch ins Ding und schraubt das alles fest. Und dann hält es aber auch Bombe. Und man hat da, glaube ich, nie wieder Probleme mit, wenn es einmal sitzt.
Okay.
Das ist schon ziemlich cool gedacht. Dann gibt es auch noch diese Keile, die man halt anbaut, damit man doch noch eine gerade Fläche hat, die nicht eingeknickt ist, wenn man sich jetzt eine zweite Ebene zum Beispiel baut, die ein bisschen besser erreicht werden soll. Die schraubt man einfach genauso an. Einfach von oben in ein Loch bohren und die Schraube reinziehen. Es ist ein bisschen blöd. Die Schrauben haben einen relativ großen Kopf, dass die halt genau in die Löcher vom Keil und von den Nachrüstkits für die Netzteile reinpassen. Ist aber natürlich Ami-Zeug und das heißt Inch-Gewinde und muss man halt ein bisschen gucken, wie man das mit seinem Bohrer hinkriegt. Also lieber das Loch ein bisschen kleiner bohren und dann die Schraube ein bisschen mit Schmackes rein, als wenn es dann irgendwie einen halben Millimeter zu groß wird und dann rackelt alles.
Die Amis wieder.
Ja, die Amis wieder mit ihrem komischen Master. Das ist ein bisschen blöd, aber wenn man sich ein bisschen Mühe gibt beim Einbauen, dann hält das echt alles bombenfest und sitzt, passt, wackelt und hat Luft. Also Pedal Train ist schon cool, wenn man auf diese geneigte Oberfläche steht.
Der geneigte Hörer und die geneigte Oberfläche.
Ja, richtig. Beziehungsweise man muss auch damit klarkommen, dass man sich Pedale hintereinander anordnet. Ich meine, du hast es ja bis jetzt schon immer so gehabt, dass du zwei Reihen hattest auf dem Brett.
Ja, so mehr oder weniger,
ja, genau. Muss man auch ein Freund von sein.
Ja, deswegen hat man ja dann eben oft diese Effektlooper, damit man eben unten so eine horizontale Leiste hat, wo man alle Effekte erreichen kann. Genau. Und nicht dann so quer über dieses Brett Stepptanz machen muss.
Genau, du hast ja kein Tap-Delay da ist das ja super dann.
Du kannst ja zum Beispiel bei diesen Loopern von Bright Onion Pedals, glaube ich, auch sogar das Tap-Delay auf einen legen.
Okay, das ist fett.
Ich glaube, da gab es auch so eine Option. Ja, die sind, also die machen halt für, also wenn man es nicht digital und programmierbar haben will, würde ich sagen, sind das so die besten Optionen. Und dann ansonsten ist ja dieses Ding von Harley Benton tatsächlich, hat ja einen relativ guten Ruf. Also das gibt es bei Thomann, hat irgendwie recht gute Bewertungen, hat auch irgendwie der Typ aus der anderen Band aus dem Proberaum hier bei uns.
Das ist auch nur so eine Reihe An- und Ausknöpfe, oder?
Ja, aber da hast du Presets halt.
Oh.
Ja. Also es gibt einen cool. Von Harley Benton, der ist programmierbar und so. Der hat richtig gute User-Reviews und so.
Ich glaube, bei einem Looper kann man nicht so viel verkacken, oder? Also
naja, das so User-Interface, wenn du halt Presets machst und so, das kann man schon verkacken.
mit Knöpfen und einem kleinen Zahlendisplay was einspeichern, macht immer sehr viel Spaß. Aber
das und ich meine dieses Gig-Rig-Teil, ne? Also dieses full-blown Feature-Ding, das kostet 1.000 Dollar oder so.
Krass.
Aber damit kannst du halt auch wirklich alles machen. Da kannst du irgendwie zwei Amps mit betreiben, hast nochmal Pre- und Post-Gain, du kannst irgendwie die Effektreihenfolgen je nach Preset ändern und lauter so Zeug. Aber das, wie gesagt, brauchen halt auch die wenigsten.
Das ist schon ein krasser Overkill dann.
Ja, also ich will, wie gesagt, so diesen Effekt-Loop-Switcher, das könnte ich mir noch echt gut vorstellen. Und Strom und Audiokabel irgendwie so effizient wie möglich verlegen, aber das reicht, sage ich jetzt. Natürlich in 20 Episoden reden wir nochmal drüber.
Na, ob so lange dauert.
Ja, also ich habe jetzt, als ich die ganzen Pedale runtergeschmissen habe, dachte ich, Ja, so, das ist quasi jetzt erstmal so mein Sound destilliert, ne? Jetzt ist wirklich nur noch der Tuner, der EP Booster, der Analog Man, der Rosies Fass, oh, der Rosies Fass, das Flashback drauf. Und ein Pedal hätte ich gerne noch, und da bin ich noch am Überlegen, ob es ein Phaser sein soll oder ein Octaver.
Hat beides sehr coole Dinge
zu Also kommen. Eins, was halt einfach noch so diesen, also den Braten einfach nochmal von einer anderen Ecke anfettet.
Ja? Na gut, bei Phaser ist ja jetzt mit Braten anfetten eher nicht so. Der legt er noch,
ja, der macht
sag
halt
mal, wie so eine andere Farbe auf den Sound.
Genau, also der macht halt das anders fett oder interessant halt, ne, ja. Genau, weil zum Beispiel letztens habe ich hier auch wieder mal so ein Video gesehen, ach, diese Videos sind aber auch furchtbar immer, Earthquaker Devices, die haben jetzt von ihrem, die haben ja so ein fettes Doppelfasspedal, wo eins so ein bisschen Big Muff mäßig ist und das andere eher so Fassface mäßig und dann haben sie in der Mitte noch einen Octaver Button. Also das ist halt wirklich so der Fass-Overkill und jetzt haben irgendwie ganz viele Leute halt so gemeint, so ja, der Octaver ist so geil, könnt ihr den nicht einfach als einzelnes On-Off-Pedal rausbringen? Das haben sie jetzt halt gemacht. Also es ist wirklich nur, da gibt es nichts, keine Drehknöpfe, einfach nur ein Ein- und Ausschalter. Aha. Und natürlich gibt es dann wieder so die Pro-Guitar-Shop und sonst was Demos, wo das Ding halt auch einfach, also fett. Der ist auch nicht so teuer dafür, dass er keine Knöpfe hat, ist dann auch der Preis wenigstens günstig.
Warum hat der keine Knöpfe? Also will man bei einem Octaver nicht irgendwie ein bisschen was stellen? Oder soll der einfach
ja,
nur
würde
machen?
Man sich so denken, ne? So Level anpassen oder Gain oder was auch immer, ne? Aber scheint auch so zu funktionieren. Ich würde den würde ich gerne ausprobieren, aber die gibt's halt nicht, ja, gibt's nicht so einfach zum Ausprobieren. Ja, nee, nee. Naja, irgendwas in der Richtung werde ich mir wahrscheinlich auch nochmal reinfahren. Also Phaser finde ich zwar auch interessant, aber könnte halt auch sein, dass man den am Ende gar nicht so oft benutzt, ne?
Ja, der ist sehr speziell. Da muss man halt echt gucken. Also ich glaube, für so Riff- und Akkordbasiertes Zeug ist eher Octaver geil als Phaser. Phaser finde ich immer so bei Leadstellen ganz gut, wenn es irgendwie in Solo geht, um das so ein bisschen einzufärben.
Ja.
Das ist ein bisschen aus dem Mix raussticht, einfach bloß, weil es auf einmal anders ist als die, weiß nicht, die Begleitgitarre oder sowas.
Ja.
Dafür ist das sehr cool.
Da gibt es einen Phaser von, also die MXR Phaser hier, Phase 90 und Phase 45, die sind ja irgendwie
der Phaser.
Die sind besonders nett. Da gibt es auch eine tolle Episode von The Pedal Show zum Thema Phaser, wo die halt auch erklären, warum die MXR so besonders gut sind. No Spoilers hier. und dann gibt es auch einen von Keely, von dem ich jetzt diese neue Trino ja schon habe. Und der hat halt den Vorteil, dass man quasi den Phase 90 und den Phase 45 beide haben kann. Also man kriegt sozusagen einen Toggle-Switch, wo man zwischen einem 2-Stage-Phaser oder Step-Phaser und einem 4-Step-Phaser hin und her schalten kann. Und hat halt noch zwei Knöpfe dazu und dann kriegt man halt auch den subtilen Phaser-Sound oder den Phase 90-Sound halt hin.
Jo.
Und weil die Phase.
Hast du wegen deinem Wah-Wah noch ein bisschen rumgespielt?
Nee, ich glaube, ich bin nicht so wahr.
Nicht so deins.
Erstmal noch nicht. Hab genug zu tun mit der Gitarre.
Ja.
Bis ich dann noch
mit Bevor du das nächste Instrument anfängst.
Ja, genau. ja, also das sind so zumindest jetzt hier mal die Abhandlung zum allumfänglichen Pedalboard und die Nachbeben der Ankunft des King of Tone.
So, wo du da meintest, du hast irgendwie Videos gesehen oder dich mit Dingen beschäftigt, die dann wieder irgendwie Kaufwut ausgelöst haben. Ich bin letztens auf ein Reissue-Pedal gestoßen. Ich hatte ja schon von erzählt, dass es soundmäßig recht eintönig ist, aber dafür unvergleichlich geil klingt. Also das Ding nennt sich Schaffer Vega Diversity System Replica. Und wer jetzt nicht weiß, was das ist, wer auf AC/DC und im besonderen Angus Youngs Gitarrensound steht, der muss das unbedingt mal auschecken. Das ist auch so eine Nerd-Geschichte, wie sie kaum geiler existieren kann. Das Schaffer Vega Diversity System war so eins der ersten vernünftigen Wireless-Units, die so erfunden wurden. Der Erfinder von dem Teil, der hat sich mal, glaube ich, eine Show von Stones angeguckt und die hatten da so ihren crappy Wireless-Shit mit und es klang alles schlimm und so ein bisschen Spinal Tap-mäßig kam dann immer mal so ein bisschen Polizeifunk und Radio mit rüber. Und der Typ hat sich gedacht, so, na, das muss doch aber auch in cool gehen und hat halt so ein Gitarren-Wireless-System gebaut und entworfen. Und alle, die damals so in 70ern und 80ern krass waren, die haben sich dieses ultrateure Ding halt gekauft, weil es mega gut klang und halt einfach so rock solid funktioniert hat. Also irgendwie Kiss und AC/DC und hast du nicht gesehen, haben alle dieses Ding gespielt. Und die fanden es so geil, weil das Ding einen unglaublichen Boost geliefert hat. Also so die Amps aus der damaligen Zeit, gerade Marshall, das war ja noch nicht so mit Master Volume und Gain und Fettverzerrung und kannst du aber auch im Wohnzimmer spielen, sondern das wurde halt laut und selbst wenn es laut war, war es einigen immer noch nicht genug.
Ja.
Und es gibt ja heutzutage an manchen Kabellos-Einheiten auch noch, dass die einen kleinen Booster am Sender haben und nochmal einen Booster und eine kleine Kompression am Empfänger. Einfach so, um dieses Pure-Signal, was sonst so ein bisschen durchs Kabel verfärbt wird, irgendwie so ein bisschen nachzubilden. Was natürlich auch ein bisschen komisch ist. Also gibt ja jetzt auch kein Kabel, wo vorne und hinten Eingangs- und Ausgangsboost dran ist oder sowas.
Hm.
Aber da war es halt irgendwie cool. Und gerade jetzt der Typ, der das Replika jetzt gebaut hat, der hat sich halt auf diesen Angus Young-Gitarren-Sound versteift. Und wollte halt immer wissen, warum Angus gerade auf Back in Black und diesen ganzen Alben so unglaublich fett und geil klingt und ist aber immer nicht dahinter gekommen, was jetzt das Soundgeheimnis ist. Und das Geheimnis war halt wirklich diese Wireless Unit aufgrund des übelst heftigen Boosts, der da drin ist, der natürlich aufgekurbelt wurde. Und dann gibt es dort noch so einen sogenannten Compander drin, das ist eine Kompression und ein Expander im Empfänger, der das Signal dann wieder so ein bisschen glatt bügeln soll und der tritt dem Amp dann natürlich nochmal ein bisschen mehr in den Arsch, weil halt die Kompression natürlich über einen Amp dann wie Röhrenfett klingt.
Hm.
Ja, also auch die Geschichte zu dem Pedal ist so halt sehr cool. Ist ein unglaublicher Angus-Fan und hat sich Ende 70er SGs gekauft ohne Ende und alte Marshalls ohne Ende und irgendwie mit den Speakern experimentiert und die Amps irgendwie so ein bisschen hotrodden lassen und alles kam halt irgendwie so immer in die Richtung, aber hat ihn nie so wirklich beeindruckt. Und also selbst das ist ja für den Angus-Sound eigentlich schon mal sehr, sehr krass, wenn man sich da so eine Vintage-Gibson kauft und alte Marshalls auftreiben kann. Da muss man ja schon mal unglaublich viel Kohle rein versenken, bloß um irgendwie angezerrten Gitarrensound zu spielen.
Nur um Back in Black zu spielen.
Ja, genau. Und dann hat er irgendwann in einem Interview gelesen, wo Angus gefragt wurde, ob er irgendwelche Effekte auf Back in Black benutzt hat. Und dann meinte er so, nö, ich hatte einfach hier mein Schaffer Vega System und das war halt mit dem Studio und ansonsten direkt rein in Amp. Und dann hat er den Erfinder von diesem Drahtlos-System ausfindig machen können und der hatte noch so ein paar funktionierende Einheiten stehen, die er eigentlich fürs Museum aufgehoben hatte, falls mal irgendwer anfragt, und die hat er ihm dann irgendwie alle unterm Arsch weggekauft. Und das Ding zu Hause eingestöpselt und ist fast hinten übergekippt, dass es auf einmal genauso klang wie Angus. Und dann dachte er sich so, Mensch, da muss man doch mal ein bisschen was machen. Und hat dann zwei Kisten gebaut. Einmal diese Empfänger-Unit, das ist so ein kleiner Tower-Kasten, den man sich irgendwie auf einen Amp stellen kann, der ein bisschen lustig aussieht. Den hat er für $1,000 nachgebaut. Der sieht aber auch aus wie das Original. Und dann hat er das ganze Ding nochmal in ein Pedal gepackt, wo auch ein Schalter zum Ein- und Ausschalten drauf ist. Das Pedal ist hässlich wie die Nacht und ist auch funktionsmäßig ein bisschen komisch, aber die Demos von diesem Schaffer Vega Reissue-Dingens, die sprechen für sich. Also es klingt wirklich unglaublich fett und trotzdem irgendwie dynamisch, obwohl halt Kompression und Expander mit drauf ist. Und also es klingt halt instant wie Angus. So ist der Sound eigentlich zu beschreiben. Also wer den Sound vom Back in Black Album mag und irgendwie in einer AC/DC Tribute Band spielt. Bitte?
Und wer mag den nicht?
Ja, also das geht ja nicht. Das ist ja the holy shit of Gitarrensound, was Rock angeht. Wer in einer AC/DC Tribute Band spielt und genauso klingen will wie auf dem Album oder wie Angus zu der Zeit, der muss sich das Ding unbedingt kaufen. Es ist nicht ganz günstig, aber es klingt so unglaublich fett. Und es war dann recht lustig, der Erfinder hiervon, also der jetzt diese Replika gebaut hat, der hat den Angus angehauen. Und Angus meinte dann auch, ja, voll geil, wir nehmen gerade Rock or Bust auf im Studio, komm mal vorbei, zeig mir mal das Ding. Und war halt genauso beeindruckt von der Replika wie damals schon von dem originalen System und hat das Ding jetzt auf dem aktuellen Album verwendet und findet den Typen cool, der da so viel Zeit und Kohle drin versenkt hat, um genauso zu klingen wie er.
Also die Story,
die fand ich schon sehr, sehr cool und die waren, glaube ich, 2014 schon mal auf der NAMM. Da hat es noch nicht so wirklich Wellen geschlagen. Da gibt es aber so nette Videos von, wo die da an ihrem Stand stehen und Leute kommen vorbei und wundern sich, was das dann ist und probieren das Ding aus und kippen fast aus den Latschen, weil es halt auf einmal so klingt wie auf Back in Black und spielen da irgendwie sich ein lang hin und freuen sich da an Ast, dass dieser Sound jetzt irgendwie wieder existiert. Also Schaffer Vega Diversity System Replika. Kostet teuer Geld, aber wer so klingen will wie Angus, muss das haben.
Der muss da durch. Aber dafür könnte er dann auch eine Epiphone SG nehmen.
Das bezweifle ich aber. Ja, also ich glaube, man braucht halt schon noch irgendwie eine coole SG und einen sehr, sehr lauten Marshall leider.
Aber
also ich glaube nicht, dass das zu Hause am Fender Amp mit der Epiphone funktioniert.
Aber ich habe gehört hier in einem der Videos, weiß nicht, Endertons oder sonst wo, dass die SG Standard die populärste Gitarre bei Gibson ist. Also ich meine, von der Les Paul gibt es einfach unendlich viele Modellvarianten. Aber die SG Standard ist halt die sich wohl, also das Modell, was sich einfach am besten verkauft.
Könnte auch daran liegen, dass die SG Standard einfach mal ein Tausender billiger ist als eine Les Paul.
Genau, also die ist
und klingt halt auch unglaublich cool und hast halt einfach eine Gibson und qualitativ und sowas. Ich habe ja letztes Mal schon erzählt, dass mich diese 2016er SG irgendwie sehr, sehr begeistert hat, obwohl ich vorher mit diesen Gitarren nie klargekommen bin. Und
ja.
Also eine SG fetzt auf jeden Fall. Gerade für den Preis, da hast du dann, was kosten die, 1,3 oder sowas? Also ich finde das für eine Gibson echt in Ordnung, bevor man sich da irgendwie, weiß nicht, was könnte man Vergleichbares kaufen? Nix eigentlich.
Ein PRS vielleicht.
Ja, klingt dann aber nicht nach SG, ne?
Nee.
Ist halt genau wieder so ein Ding wie Les Paul oder Strat. Also, wenn es nach SG klingen soll, braucht man leider eine SG.
Wenn es nach hartem Brett klingen soll, ja, dann brauchst du ein hartes Brett.
Genau. So ist das leider.
So. Okay, so. Also so viel zum Thema Angus. Und jetzt?
Genau, und dann, ich wollte ja noch sagen, ja. Also das Video hat dann wieder Dinge ausgelöst und ich saß ja jetzt die ganze Zeit immer rum und dachte mir, jetzt hast du dein Pedalboard, jetzt hast du deinen Marshall, jetzt hast du irgendwie coole Kabel, jetzt hast du sogar irgendwie eine geile Gitarre. Cool, musst du jetzt nichts mehr kaufen. Mist, worüber erzählst du denn in einem Podcast? Ist ja auch doof. Naja, und musste jetzt wirklich nichts weiter kaufen, weil ich total zufrieden bin und dachte mir dann aber, oh, so ein richtig geiles Boost-Pedal wäre doch nochmal fett. Das war jetzt so ein bisschen komisch. Ich habe ja hier diesen Grizzle King und der kann ja Zerre und Boost.
Ja.
Und ich hatte jetzt ein paar Wochen lang mal wieder zu Hause und zu Hause am Amp hat mir aber der Drive, also der Grizzle, irgendwie nicht mehr so ganz gefallen.
Der ist ja auch nicht so Humbucker optimiert, ne? Deine Variante. Also der ist halt
wirklich sehr, sehr grisselig, um es so zu beschreiben.
Aber also, ne, der aktuelle Grizzle King V3, der hat ja als Feature sozusagen, dass er mit Single Coils und Humbuckern irgendwie gleichermaßen wohl klarkommen soll.
Ja, also es ist auch komplett bescheuert, denn wenn ich es im Proberaum an meinem Vintage Modern spiele, ist alles schick.
Ah, okay.
Bloß, ich war dann ein bisschen irre, weil ich halt hier zu Hause gespielt habe und es klang irgendwie nicht so, wie ich es sonst gewohnt bin, wie es zu Hause klingt, was ja dann auch immer erstmal komisch ist. Und ich dachte mir so, ja, jetzt brauchst du auf jeden Fall erstmal ein neues Boost-Pedal. Und Overdrive nimmst du ja sowieso nie, sondern hast sowieso immer bloß deinen Boost, weil ich immer angezerrte Amps spiele und nicht clean. Und hab dann mal so geguckt, was es so gibt und dachte mir so, naja, okay, viel Boost ist viel gut. Also erstmal nur Pedale, die irgendwie 20 dB in den Amp tun.
Yo.
Ja. Und bin dann eigentlich auch ein bisschen bei Exotic kleben geblieben. Also ich glaube, dieser EP-Boost, der kommt da ganz gut ran. Der BB Preamp, der ist da auch ziemlich cool. Der hat sogar 30 dB Boost an EQ. Also ich glaube, das ist so... Das ist der krasseste Boost, den es so zurzeit gibt. Also ich habe keinen gefunden, der mehr Signal rausschiebt als dieser EP-Boost. Ich glaube sogar der AC und den RC gibt es ja noch von Exotic.
Mhm.
Die machen, glaube ich, auch bloß 15. Bei dem BB Preamp ist es ziemlich cool. Der hatte noch eine kleine EQ-Sektion mit drauf und kann auch zerren, wenn er soll. Und die Knöpfe von Bass und Treble kann man einstellen. Die haben so eine Einrastposition. Und wenn die dort einrasten, ist glaube ich so ein No-Load-Poti, dann werden die halt durchgeschleift und dann ist das Signal unecued und dann schiebt er 30 Dezibel. Und wenn man jetzt aber irgendwie am EQ noch ein bisschen rumdreht, dann macht er bloß 15, was immer noch ziemlich heftig ist.
Durchaus, ja.
Ja, na, und habe halt so ein bisschen rumgeklickt und habe mir auch nochmal das TC-Boost-Pedal angeguckt, das auch ziemlich cool klingt, und halt natürlich diesen MXR-Mikroamp, der einfach bloß einen Knopf hat von 0 bis 20 dB.
Hm.
Um dann festzustellen, dass es eigentlich dumm ist, wenn ich mir jetzt irgendwas kaufe. Und weil ich dann aber doch irgendwas kaufen wollte, habe ich mir Hardware für meine Gitarre gekauft.
Ja, ne, wenn man dann so da sitzt, ja, lange kein Paket mehr gekommen zum Auspacken und Ausprobieren.
Ja, ist doch blöd.
Ja, okay, naja, was hast du denn jetzt stattdessen?
Ich habe mir vor langer Zeit schon mal erzählt, dass ich irgendwie gern mal die Brücke an meiner Gitarre, also an meiner Les Paul, tauschen will.
Das will ich übrigens auch noch bei meiner Gerold machen, aber das später.
So, naja, kommen wir gleich zu. Ja, und bei der Les Paul gibt es ja zwei verschiedene, also die zwei großen Arten von unterschiedlichen Brücken. Das ist ja einmal die Nashville-Brücke, die halt so zurzeit auf allen aktuellen USA-Standardmodellen drauf ist. Die ist ein bisschen fetter und von unten hohl, also die ist breiter. Man hat angeblich mehr Range, um die Intonation einzustellen. Und dann gibt es ja noch die ABR1-Brücke. Die ist ein bisschen schmaler und ein bisschen dünner, aber trotzdem also massiv. Die ist nach unten hin nicht offen.
Mhm.
Sieht ein bisschen Vintage-mäßiger aus. Also auf den ganzen alten Holy Grail-Gitarren hier, 58er, 59er, 60er Les Pauls, da ist halt diese ABR1-Brücke drauf, und wie auch auf den ganzen Custom-Shop-Modellen. Da wollte ich dann so eine haben. Das Problem ist nur, dass diese ABR-Brücke nicht auf diese Gewindestangen passt, die mit einer Nashville-Gitarre kommen. Das heißt, man braucht, wenn man auf eine Nashville-Gitarre diese Brücke draufsetzen will, noch solche Conversion Posts. Also Gewindestangen, die von fettem Gewinde auf schmales Gewinde gehen. Ja, dann habe ich schon mal geguckt, was es da so gibt, und ich habe ja auch schon mal drüber erzählt, als wir bei dir im Proberaum waren und ich die Gitarre gerade neu hatte, dass ich das Projekt irgendwann mal machen will, um mal zu testen, ob es irgendwas mit mir macht.
Und dann mit dir oder mit der Gitarre?
Sowohl als auch. Und dann hatte mir ein Hörer über Twitter einen Link geschickt zu eastrockguitars.com, und die vertreiben Parts und Gedöns, und gibt es eine Firma, die baut ABR-Brücken und diese Conversion Posts und Stoptail Pieces aus Aluminium, die halt historisch korrekt sind und nicht diese Gussstücken, die jetzt verbaut werden, in so komplett Upgrade Kits, dass man halt von Nashville auf ABR umrüsten kann, wenn man das will.
Okay.
Da waren dann diese Bolzen bei, die Brücke, ein Tailpiece, und was auch noch ziemlich cool war, das gibt's glaube ich auch von Tone Pros, solche Locking-Schrauben für das Tailpiece. Also jetzt nicht so welche, wo am Tailpiece solche kleinen Madenschrauben dran sind, sondern am Tailpiece sind ja Schrauben dran, wo im Prinzip wie so eine wie so eine Unterlegscheibe festgeschweißt ist. Also man hat ja zwischen Schraubenkopf und dieser Scheibe so ein bisschen Platz, wo das Tailpiece reinkommt. Man kann es aber nicht richtig festziehen. Es wackelt immer so ein bisschen hin und her und fällt runter beim Seitenwechseln. Und bei dieser Faberbrücke ist halt die Schraube einfach nur eine Schraube. Und dann gibt es halt fette und schmale Unterlegscheiben dabei, und man kann halt das Tailpiece richtig festkanten, dass es halt nicht abfällt und halt im Prinzip wie direkt dann mit dem Korpus verschraubt ist. Die Idee fand ich eigentlich ziemlich cool.
Mhm.
Naja, und das habe ich mir bestellt.
Und dann habe ich mir mal kommen lassen.
Richtig.
Hör mal.
Das ganze Ding kostet, also dieses Kit, wo alles drin ist, Brücke, Bolzen und Tailpiece, kostet um die 100 Euro. Und wird von Faber Germany produziert und auch richtig cool verarbeitet. Also die Brücke, die wird aus einem Stück Alu CNC gefräst, genauso wie das Tailpiece. Und dann wird es vernickelt. Und dann habe ich das mal umgebaut. Und ich dachte mir erstmal so, okay, man kann es ja ein bisschen wissenschaftlich machen. Und habe halt erstmal nur die Seiten locker gemacht und nur die Brücke getauscht, also von Nashville zu ABR. Und habe soundmäßig überhaupt keinen Unterschied festgestellt. Hab nochmal ein bisschen umherprobiert, also einmal zwischen den Brücken getauscht und wirklich nichts festgestellt, außer dass ich mit der ABR1-Brücke meine Gitarre ein bisschen besser intonieren konnte. Also ich habe mit der Nashville-Brücke Probleme mit der G- und der D-Seite. Die stimmen, also egal was ich mache, die stimmen einfach ab dem 12. Bund nicht mehr. Klingt irgendwie immer blöd. Da muss ich vielleicht nochmal die Reiter umdrehen, dass ich noch ein bisschen mehr Spiel habe in der Intonation, aber irgendwie stört mich das so ein bisschen bei der bei der Brücke, die jetzt drauf ist. Ich weiß noch nicht, was ich da noch machen kann. Das war auf einmal weg mit der ABR1, da habe ich mich gefreut. Und dann dachte ich, okay, jetzt probierst du mal das Tailpiece aus. Und allein der Gewichtsunterschied zwischen dem Standard-Tailpiece, das auf meiner Gitarre drauf ist, und diesem Alu-Tailpiece von Faber, das war schon mal richtig heftig. Also das Alu-Tailpiece wiegt ungefähr ein Viertel von dem Standard, was so mittlerweile verbaut ist. Und in so den sämtlichen Voodoo-Foren sagen alle, ja, man muss sich unbedingt ein Alu-Tailpiece auf eine Gibson-Gitarre bauen, weil früher war das ja so und alles, was früher ist, ist immer gut. Und das klingt dann alles viel besser und klingt viel holziger und viel luftiger und viel offener und hast viel mehr Sustain und alles Mögliche. Also auf einmal hast du eine Custom-Shop-Gitarre sozusagen. Naja, und ich dachte mir, okay.
Klingt schon mal gut. Klingt
das
schon
probierst mal gut. Du jetzt aus und weil du ja irgendwie dich nicht großartig selber bescheißen willst, probierst du das jetzt mit denselben alten Saiten. Hat natürlich nicht geklappt, weil beim Wiedereinfädeln ins neue Tailpiece und Bespannen mir erstmal direkt eine E-Seite gerissen ist, die hohe E-Seite von Ernie Ball. Dazu später mehr. Ich mir scheiße, na gut, Saiten sind eh alt, komm, machst du neue drauf, was soll's. Neue Saiten draufgezogen, jetzt mit dem Alu-Tailpiece und halt schön alles verzurrt und sah auch alles sehr hübsch aus. Und gespielt und ich dachte mir erstmal so, ja okay, sind halt neue Saiten, die klingen ja immer erstmal ein bisschen brillanter. Und nicht so mumpfig, aber ja, wird schon alles okay sein. Hab halt so im ersten Moment erstmal nicht so den großen Unterschied festgestellt. Und ich dachte mir so, okay, wenigstens sieht's irgendwie cool und Vintage-mäßig aus. Und wenn's halt genauso gut klingt wie vorher, ist das ja auch schon mal was. Und dann das war übrigens genau an dem Tag, als ich zum Konzert gefahren bin. Da hatte ich's vorher den Tag drauf gebaut, als ich dann bei dir war.
Okay.
Ja, und habe halt so ein bisschen rumgespielt und auch bevor ich dann nach Berlin gefahren bin, habe ich nochmal rumgespielt und beim Rumspielen ist mir die nächste Ernie Ball E-Seite gerissen. Ja, scheiße, das kann doch nicht sein. Naja, Seitensatz wieder runtergezogen, die alten Seiten noch aufgehoben, weil die noch gut waren als Ersatz, falls mal irgendwie eine dicke E-Seite reißt oder so ein Scheiß. Neu draufgezogen, dachte ich mir so, na okay, jetzt wieder am nächsten Tag nochmal frische Seiten, irgendwie... Es klingt nicht scheiße, aber irgendwas ist anders. Ich konnte es nicht so richtig beschreiben und habe halt irgendwie gespielt und auch ein bisschen was aufgenommen, songideenmäßig. Ja, dann war ich erstmal in Berlin und war im Schweineladen und habe Gitarren gespielt und irgendwie klang es anders. Auch nochmal eine normale Traditional, eine 216er gespielt und es klang auch anders. Komme wieder nach Hause und spiele und nehme auf und denke mir, ist denn das? Das ist irgendwie komisch. Dann war ich beim Ludwig und der hat ja auch eine Les Paul. Und der hat halt noch das Standard-Tailpiece und die Standard-Nashville-Brücke drauf und hatte auch am Tag vorher frische Saiten draufgezogen. Und einfach so akustisch ist mir vorher schon aufgefallen, als ich das Tailpiece gewechselt hatte, dass die Gitarre viel leiser geworden ist. Womit ich vorher nicht gerechnet hatte. Dann hatte ich Ludwig seine daneben gehalten und einfach bloß mal akustisch angespielt und das war schon mal anders. Es war lauter und ich hatte irgendwie den Eindruck, dass es mehr schwingt. Und dann habe ich mit meiner noch einen Tag lang gespielt und ich dachte mir immer wieder, so, was ist denn das? Es ist irgendwie komisch. Es war dünn und nicht mehr so, wie soll ich sagen, nicht mehr so aggressiv wie vorher. Also so in den unteren Mitten oder so im Bass ist es halt so ein bisschen, da kommt so der Grizzle ein bisschen vor. Also es klingt halt irgendwie fett, aber definiert und irgendwie ein bisschen kratzig, so wie ich es eigentlich mag. Und als ich dann dieses Alu-Tailpiece drauf hatte, war es irgendwie, naja, dünn, ja, einfach dünn. Als ob man irgendwie, ich habe dann nochmal in so einem Forum gelesen, da hat einer geschrieben, so, took the balls off my guitar. Den Eindruck hatte ich dann irgendwie auch. Und dann habe ich das Tailpiece nochmal getauscht, diesmal wirklich dann mit denselben Saiten, mit denen ich irgendwie, auf die ich es geschoben hatte, dass die Saiten neu sind und deswegen klingt es erstmal ein bisschen dünner.
Ja.
Hab halt die Saiten runtergenommen und durch das alte Tailpiece gefädelt, durch das schwere und hab's wieder gestimmt und auf einmal war halt meine Gitarre wieder da und es klang so, wie es gewohnt war und so, wie es mochte. Und dann bin ich erstmal nach hinten übergefallen und dachte mir so, was ist denn hier los? Das kann ja jetzt nicht wahr sein. Das ganze Spielchen nochmal gemacht, hab das neue Tailpiece wieder draufgezogen, diesmal ist keine Saite gerissen und halt Gitarre wieder dünn und komisch und unzufrieden. Ja, Ende vom Lied. Ich habe das alte Zeug wieder draufgebaut und das Upgrade-Kit zurückgeschickt und bin jetzt wieder zufrieden mit dem Klang meiner Gitarre.
Heidebimbam.
Hätte ich im Vorfeld nicht mit gerechnet.
Ja, ne, also ich hatte ja auch, als ich da auf meine eine Telecaster diese Callaghan Bridge draufgebaut hatte, da war das ja umgekehrt, dass irgendwie plötzlich hatte ich mehr Sustain, plötzlich war der Tuner irgendwie, also so das, die Nadel beim Tuner war quasi stabil plötzlich und hat nicht immer so rumgezappelt und so weiter und so fort. Also Brücke macht schon, kann schon echt was ändern.
Also ich hätte es halt auch eher bei der Brücke erwartet, aber da habe ich wirklich überhaupt keinen Klangunterschied festgestellt, außer bei der Intonation. Mhm. Aber dass das Tailpiece mir auf einmal die komplette Gitarre malig gemacht hat, das wollte ich mir eigentlich erstmal selber nicht glauben, denn es ist halt einfach mal ein scheiß Seitenhalter. Macht ja nichts weiter aus, dass du da die Seiten durchziehst und die festhalten und auf einmal klang die Gitarre dünn. Ich dachte, was ist denn hier los? Kann nicht sein.
Na, vielleicht, also ich meine, es kann auch sein, dass die vielleicht so ein minimal zu viel Spiel an der falschen Stelle und keine Ahnung, ne, also dünn heißt ja dann wahrscheinlich, dass irgendwelche, dass irgendwas mehr schwingt und Schwingen absorbiert, als es sollte. Und das Alu an sich ist ja nicht unbedingt weicher.
Das ist ja das Lustige, denn also das Alu-Tailpiece, das konnte ich ja halt wirklich richtig auf dem Body festziehen. Also das hat sich keinen Millimeter bewegt.
Ja.
Während das, ich glaube, Zink ist das hier, das Standard-Tailpiece. Das kann ja halt wirklich in diesen Schrauben rumwabbeln, denn das liegt ja da nur drin und hält sich nur durch den Seitenzug und fällt ab, sobald man die Seiten tauscht.
Interessant.
Da war ich ja wirklich sehr überrascht. Also wirklich nur das rein akustische. Also am Amp war es natürlich auch arg zu merken, aber nur als ich mal einen Akkord gespielt habe, ohne Verstärker, wie krass dieser Unterschied da schon war. Das hätte ich nicht für möglich gehalten. Also ich habe das noch nicht komplett verworfen, dass ich diese Brücke nur noch mal tausche, denn irgendwie merkwürdigerweise konnte ich mit der ABR1 meine Gitarre gut intonieren und mit dieser Nashville-Brücke nicht. Hab dann noch ein bisschen weiter gelesen und erfahren, dass das Faber-Tailpiece wirklich so eins mit der allerleichtesten ist. Vielleicht, wenn ich nochmal irgendwie Lust und Muße habe, dass ich nochmal irgendwie eins von Goto oder Tone Pros ausprobiere oder Original Gibson.
Ja.
Wobei das unglaublich teuer ist. Also das Original Gibson Historic Tailpiece aus Alu, das kostet, keine Ahnung, 160 Euro oder so ein Mist für ein Stück Metall, das gebogen ist und Löcher drin sind. Aber das Tone Pros könnte man sich nochmal angucken, wenn das ein bisschen schwerer ist. Denn ich fand eigentlich dieses Konzept ziemlich cool mit diesen Schrauben, wo man das Tailpiece festziehen kann.
Mhm.
Mal gucken, ob das nochmal was macht. Wenn es mir dann immer noch nicht gefällt, dann lasse ich es halt einfach so, wie es ist und tausche nur die Brücke. Vielleicht hat da nochmal ein Hörer irgendeinen Tipp, was man da machen könnte. Aber das hat mich wirklich überrascht, dass das Tailpiece, wo immer alle sagen, ja, das ist hier der krasse Scheiß, wenn du das Paul kaufst, musst du als erstes erstmal ein Alu-Tailpiece draufschrauben, sonst klingt das alles nicht gut. War halt bei mir genau umgekehrt. Immer klang die Gitarre irgendwie doof und dünn und nichtssagend. Und jetzt ist sie wieder da. So kann es halt auch gehen. Also es kommt wahrscheinlich wirklich auf die Gitarre an. Wird wahrscheinlich auch jeder anders drauf reagieren. Also der Sound, den man hört, das ist ja, kann man ja jetzt wahrscheinlich nicht nur am Tailpiece festmachen, sondern das ist ja immer so ein Konzept aus allem Möglichen, was an der Gitarre dran ist.
Das Gesamtsystem.
Richtig, das Gesamtsystem macht was und ja, hat halt einfach wahrscheinlich nicht zu meinem Sound gepasst, wenn man so eher in die angezerrte, ich spiele nur Banamassa-Kram geht, dann merkt man vielleicht einen Unterschied ins Positive rein, aber in die etwas härtere Rockrichtung, so wie ich spiele, hat es mir halt nicht viel gebracht. Naja.
Tja.
Vielleicht kann da nochmal wer ein Feedback geben, der selber schon mal irgendwie ein Alu-Stoptail auf einer SG oder einer Les Paul verbaut hat, ob man da irgendwie was hörbar wahrnehmen konnte. Wie gesagt, bei mir hat es halt einfach nicht gezündet.
Tja, wie das so mit Aluhüten manchmal ist, ne?
Ja.
Gar nicht.
Ansonsten war E-Struck Guitars echt zu empfehlen. Also Paket war super schnell da. Rücknahme hat auch super gut funktioniert. Netter Mail-Kontakt. Und wer Faber-Ersatzteile für seine Les Paul kaufen will, ist auch sehr zu empfehlen. Super verarbeitet. Sah alles richtig cool aus. Irgendwie super stabil, wie gesagt, hat alles aus einem massiven Alu-Block gefräst und nicht irgendwie zusammengepresst oder sowas. Und was ich so gesehen habe, wer irgendwie geagte Teile haben will.
Geaged?
Geaged, auf alt gemacht, das kriegt Faber wohl auch sehr, sehr cool hin. Also das kann man auf jeden Fall empfehlen. Bloß bei mir klang es leider nicht gut. Soll es auch geben.
Hat nicht Callahan auch irgendwie so Les Paul?
Ja, stimmt, von Callahan gibt es auch so ein Umrüstkit. Hm. Das ist aber eine ganze Ecke teurer. Also ich glaube, das Faber-Umrüstkit war jetzt so halt im Paketpreis das günstigste, was ich gefunden habe. Wenn ich mir jetzt die ganzen Teile selber hätte von unterschiedlichen Marken zusammengeklickt, dann wäre ich bei, weiß nicht, hätte ich 20 Euro mehr ausgeben müssen oder sowas. Und ich glaube, das Callahan-Paket an sich, das ist generell schon mal teurer, weil Callahan draufsteht. Ja. Die machen aber auch halt irgendwie so Fu mit aus Massiv-Alu ausfräsen und auch alles in rechts unten Produktion.
Genau, also
und die gibt's dann auch wieder, die gibt's auch mit Locking-System, also auch, dass man das die Brücke locken kann und allem mögliches Zeug. Das soll wohl auch sehr gut taugen.
Genau, und ich bin ja mit der Brücke für die Tele auch total zufrieden und werde mir das, glaube ich, jetzt auch nochmal demnächst auf die Ray Gerald schrauben, weil die hat erstens noch so eine eher Fender-Style-Brücke, also so halt irgendwie anders gefertigt. Also man sieht, dass die so ein bisschen, ja.
Die ist recht dick, oder? Also das,
die Callahan-Brücke?
Nee, die du jetzt auf der
Gerald drauf hast. Nee, das eigentlich, finde ich, normal. Aber was sie halt auch hat, ist halt diese angeschrägten Reiter und nicht diese geraden Reiter, die nur an der Oberfläche so eine Intonierungsschräge haben quasi. Mhm. Und das, dadurch rutschen dann halt auch die Seiten immer so ein bisschen auseinander, weil da auch keine Kerbe drin ist. Und das heißt, die, wenn du nicht aufpasst, sind die Seiten dann wieder unterschiedlich weit voneinander entfernt und so.
Das ist aber eine Sache, bin ich jetzt auch drauf gestoßen, als ich geguckt habe, welche Brücke ich denn nehmen würde. Bei vielen Ersatzbrücken, die man kaufen kann, sind keine Kerben drin, einfach damit man es individuell anpassen kann, welches Spacing man da haben will oder wie die Gitarre gefertigt ist.
Aber bei diesen geraden Reitern, zum Beispiel von der Callahan-Brücke, die ich habe, da gibt es das Problem gar nicht so sehr.
Okay.
Weil bei der Telecaster sind die ja nicht nur quasi in eine Dimension schräg sozusagen. Also die haben sozusagen auf der einen Ebene einen Winkel und auf der anderen aber auch nochmal. Sodass dann die Seite sozusagen zweifach seitwärts abgelenkt wird. Bei der Les Paul hast du ja quasi nur eine Umlenkung.
Genau.
Und das ist halt bei der Callahan, also bei der Tele hast du, ja Moment, das sind ja eigentlich sogar immer zwei. Also du hast einmal so aus dem Body raus Richtung Hals die Umlenkung. Die ist ja normal erstmal. Und dann, um den Radius des Halses sozusagen mit abzubilden, schrägt man die Sattel ja bei der Tele zum Beispiel so mit an. Und dadurch, also damit die Seiten einfach überall auf dem Griffbrett den gleichen Abstand haben. Und dadurch hat man dann schon mal eine Seitwärtsablenkung und wenn die Sattel dann auch nochmal sozusagen dann nochmal schräg sind für die Intonierung, dann hast du nochmal so ein extra Drall und irgendwie nervt mich das. Und ich will sowieso diese Callahan-Brücke, die finde ich einfach toll. Das ist es einfach. diese Tele-Variante ist auch gar nicht so teuer. Es gibt da einen Retailer-Verkäufer in Deutschland, bei dem die Preise okay sind. Da werde ich das jetzt mal demnächst eintüten.
Also ich gucke hier gerade, bei Callahan kostet allein die ABR1 Brücke $150.
Ja, aber dann guck doch mal hier bei diesem Pro Guitar, also nicht den Pro Guitar Shop, sondern
nur schon. Pro Guitar.
Guckst du da bei Dealers, da gibt es irgendwo den Pro Guitar in Deutschland und ja, na gut, also die ABR.
Also Callahan scheint irgendwie schon so das rechts unten Ding zu sein neben Tone Pros, oder?
Ja. Ja, aber da gibt es auch die Metric Stats, also dann brauchst du nicht mal, okay, gibt es einmal in beiden Varianten, aber kostet na, halt.
Metric 100 ist dann für dieses ganze Epiphone-Zeug,
kostet halt,
in Fernost gebaut wird.
Kostet halt 169 Euro, ja.
So findet man jetzt hier Callahan. Da ist Callahan. Da gucke ich jetzt hier gerade nochmal beim Pro Guitar.
Guck mal.
Les Paul Parts. Das ist eine wunderhübsche Seite.
Ja.
Ah, genau. Und die Callahan-Brücke, die scheint es auch wieder mit diesen Madenschrauben zu geben, dass man die locken kann, wenn man das möchte. Ah, hier gibt es auch die einzelnen Reiter. Ah ja, okay, und das Tailpiece, das kostet ja auch 150 Euro. Krass, krass, krass.
Naja, da hast du noch was zu kaufen, ne? Wenn der langweilig wird.
Ich kaufe mir kein Alu-Tailpiece für über 100 Euro. Also wenn das 50 ist, da glaube ich die absolute Schmerzgrenze. So teuer kann halt kein gefrästes Stück Alu sein.
Ja.
Na, mal gucken.
Ja, mal gucken.
So. Ja, na gut, aber wie gesagt, ich muss mal noch irgendwas mit meiner Brücke veranstalten, dass ich da irgendwie meine Saiten richtig intoniert kriege. Das geht mir nämlich richtig auf den Keks. Die Gitarre klingt so geil. Aber sobald ich irgendwie die G- und die D-Seite über dem 12. Bund spiele, da fliegt es mir alles um die Ohren. Das ist schon ein bisschen ärgerlich.
Na, dann kannst du ja zumindest dir eine teure Brücke besorgen.
Mm, das wäre mal noch eine Idee. Da muss ich mal schauen.
Gut. Dann lass uns doch jetzt mal hier in in die Hörerpost eintauchen.
Jo.
Da gab es übrigens einige Kommentare, die ich vergessen habe zu erwähnen. Zum Beispiel habe ich ja einmal hier erzählt von diesem Kabeltest, den ich gemacht habe. Da hat auch einer kommentiert, alles Bullshit. Da muss schon eine Gitarre mit Pickups dranhängen, damit du die Kapazität der Kabel und so weiter auch messen könntest und so weiter. Und eine Reamping-Box reicht dann nicht und so weiter und so fort. Den Herrn, den muss ich nochmal kontaktieren für so eine ausgiebige Forschungsreihe zu dem Thema dann.
Ja.
Aber dann habe ich irgendeinen Hörer erwischt, wie er auf Twitter nach einer Alternative zu 300 Hertz fragte.
Ja, das geht dann, so nicht, Freunde.
Nee, das ist, ich finde, ja, erstmal total legitim, aber dann dachte ich mir, alles klar, wenn ich das jetzt hier schon im Twitter irgendwie bekomme, weil er halt 300 Hertz erwähnt hat in dem Tweet, dann frage ich doch mal, wieso er denn eine Alternative braucht, beziehungsweise was ihm fehlt. Und er hat ja rechtmäßigerweise angemerkt, dass wir schon sehr oft davon sprachen, ja, wir machen jetzt auch mal wieder was für Anfänger und Gitarre lernen und so, der Themenbereich, und dann machen wir es nicht. Das ist schon ein kleiner
Sowas können wir gut, ja.
Ja, so ein kleiner Treppenwitz gewesen. Also ich glaube, mindestens 2 oder 3 Mal haben wir das schon vollmundig angekündigt und dann in der nächsten Folge komplett ignoriert.
Richtig.
Und ich dachte mir so, naja, gut, dann machen wir das doch jetzt mal und lockern mal dieses ganze Gear und Just Music Gerante und so weiter Zeug mal auf mit Gitarre lernen und wie und wo und warum und wieso. Und da haben wir komplett 2 Dimensionen anzubieten, nämlich ich hier noch gerade frisch am Gitarrenlernen und jetzt ja auch mit Gitarrenlehrer eher so den klassischen Pfad und Felix genau diametral entgegengesetzt.
Genau, ich kann nämlich nichts außer spielen.
Das ist doch schon der Sendungstitel. Das ist doch super. Genau. Und der Hörer hat sich jetzt im Speziellen halt so auch dann wahrscheinlich, oder ich glaube doch, mich zu erinnern, interessiert, wie jetzt sozusagen unsere jeweiligen Herangehensweisen sind, was wir vielleicht gerade so lernen oder was uns irgendwie besonders weitergeholfen hat. Unter anderem natürlich, genau.
Also es gab ganz viele Themenvorschläge, ganz viele Diskussionsvorschläge und auch tolles Feedback. Da haben wir uns sehr gefreut. Das war übrigens der Thomas, der uns hier die Mail geschickt hat.
Oder in meinem Fall das getwittert. Aber,
ja, genau.
Ja.
Da haben wir uns aber auf jeden Fall gefreut, dass da mal irgendwie schön konstruktives Zeug kommt, was wir auch gerne umsetzen wollen. Also ich meinte dann zu ihm auch schon, da ich gerade total glücklich mit meinem Zeug bin und keinen Bock habe, mir was zu kaufen, weil ich nichts brauche, muss ich mir ja jetzt wirklich mal irgendwie wieder Themen ausdenken, über die ich erzählen will. Und da passt das eigentlich ganz gut in Kram.
Genau. So, jetzt gucke ich gerade mal rein, was er, genau, also er meinte, wenn ich Wunschkonzert spielen dürfte, stände auf meiner Liste Huckel, Doppelpunkt, das lerne ich gerade, Felix, so bin ich dieses Thema angegangen. Und das wird jetzt halt witzig, weil das wird nicht passieren, dass wir diese Themen beide angegangen sind, wenn Felix halt das Spielen gelernt hat und ich jetzt auch halt die theoretische Seite quasi mit betrachte. Nichtsdestotrotz können wir das ja mal machen, um eben auch mal die verschiedenen Herangehensweisen darzubieten. Ich habe letztens zu dem Thema passend auch irgendwie eine Webseite gefunden. Ich glaube, das ist die, die ich nachher auch nochmal erwähne. Da stand so drin, wie die Gitarristen, so die großen Bekannten, sich Gitarre spielen beigebracht haben, selber oder mit Lehrer. Und die allermeisten Großen sind haben so ein bisschen Gitarrenunterricht gehabt und haben sich aber den Rest selber beigebracht.
Finde ich auch schon mal gut.
Das schon mal so als Info vorab. Heißt aber natürlich nicht, dass es nicht auch andersrum gehen kann.
Doch.
ja, weiß ich nicht. Also ich glaube, wenn man halt, also was heißt self-taught, ne, das ist ja auch schon mal die Frage, weil wenn du jetzt wirklich nur nach dem Buch Gitarre spielen lernst, dann spielst du halt irgendwie jetzt nicht für Elise, aber weißt schon, ne, dann machst du ja nicht selber vielleicht Musik. Und wenn, dann höchstens relativ langweiliger. Und dann entwickelt man ja aus den verschiedensten Einflüssen und so halt dann irgendwann so selber seinen Stil. Und dann weiß ich nicht, ob dann nicht dieses Self-Taught nicht vielleicht auch schon wirklich greift.
Ja, ist immer noch so ein bisschen die Sache. Also dieses Self-Taught, was viele erzählen, du lernst ja nicht wirklich spielen nach dem Buch, sondern viele lernen Theorien nach einem Buch, das sie dann in ihrem Spiel umsetzen. Also ich glaube, das ist schon nochmal ein Unterschied, ob man jetzt irgendwie sich sagt, ich will jetzt Black Sabbath spielen können und will dann nachvollziehen, was dort gespielt wird, oder setze ich mich jetzt hin und übe den ganzen Tag den Griff und den Fingersatz, der mir da irgendein Buch erzählen will, das angeblich jetzt hier alles ausgecheckt hat.
Man hört schon die abfällige Meinung.
Nee, ich finde das nicht abfällig. Also ich habe auch mehrere Bücher, wo irgendwie drinsteht, wie man Gitarre spielen sollte. Das Problem bei mir war, die habe ich alle bekommen, nachdem ich das alles schon konnte. Dann war das halt so ein bisschen langweilig, und in den Büchern, die ich so hatte und auch in recht großen Büchern teilweise, die halt viele Leute kennen, war jetzt nicht wirklich Wert drauf gelegt zu erklären, was man denn dort gerade spielt, sondern nur, wie man es spielt. Also wenn jetzt gesagt wurde, weiß nicht, greif den Akkord so und so, wurde jetzt nicht gesagt, das ist übrigens der Grundton und das ist die Quinte dazu und das ist die 3 und dann hast du schon mal irgendwie einen Dreiklang und einen Akkord sozusagen, sondern nee, ersten Finger dahin, zweiten Finger dahin, dritten Finger dahin und dann hast du ein E. Und das ist so ein bisschen, also das ist halt meine Einstiegsweise, und das ist leider die falsche, weil man dann halt keinerlei Plan hat von dem, was man da gerade macht.
Ja. Bei mir ist halt immer so, ich bin ja zum Gitarrenunterricht gegangen, weil ich halt oft im Proberaum mit der Band, also wenn David halt einfach irgendwie, der spielt halt seit 22 Jahren Gitarre mittlerweile schon und hat einen Master in klassischer Gitarre und so weiter, und der kann einfach alles spielen, ne? Also aus dem Stand ist komplett, ja, also es dauert, selbst wenn er irgendwas nicht sofort kann, dann dauert es keine 30 Sekunden, dann kann er's. Und hat's ausgecheckt. Und dann oft, wenn wir halt so ein Jam und so spielen, dann spielt er halt Sachen und ich weiß halt nicht, was ich dazu spielen soll. Ja, oder irgendwann durch stumpfes Rumprobieren finde ich dann so ein Pentatonic-Pattern, was irgendwie passt. Und richtig, wo ich vielleicht so ein paar Noten dazu spielen kann, da bin ich immer schon ganz froh. Aber erstens weiß ich nicht, wieso das gut klingt in dem Moment, weil oft macht das für mich keinen Sinn, dass das gut klingt. Und dann bin ich halt auch immer so in diesem pentatonischen oder Bluescale so festgeklebt. Und ich kann zwar dann immer noch so einen Ton davor und danach probieren und vielleicht finde ich noch einen, der ein bisschen gut dazu klingt, aber es hat alles kein System sozusagen, ne? Ich bin da wirklich nur so am Raten. Das ist natürlich, sagt auch der Gitarrenlehrer, so Erfahrung gehört einfach dazu. Das kannst du durch jetzt kein Theoriestudium ersetzen. Also irgendwann weiß man einfach, wo man mit dem Finger halt hinfahren kann von einem einen Ton zum anderen und es wird so in etwa gut klingen. Oder man hat das halt irgendwie im Gefühl. Aber nichtsdestotrotz, wenn man sich halt dann im Nachhinein so ein bisschen nach der Probe oder so nochmal hinsetzen will und mal gucken will, was man da eigentlich gespielt hat und warum das gut klingt und was man vielleicht noch damit machen könnte. Und das ist im Prinzip meine Anwendung so von der Theorie, dass ich dann halt oft mir die Aufnahme anhöre und denke mir so, okay, was ist das jetzt, ne? Oder ich denke mir zum Beispiel, ja, ich spiele halt immer die gleichen Barré-Akkorde, also den E- und den A-Typ, ja, die habe ich jetzt so gut drin, da muss ich nicht viel nachdenken, aber wenn einer, aber die klingen halt auch immer so, wie die halt klingen. Und wenn man zum Beispiel dem Basser ein bisschen mehr Platz lassen will im Bandsound, dann muss man halt auch nicht die tiefe E- und A-Seite vielleicht unbedingt die ganze Zeit spielen, sondern könnte das Chord-Voicing halt auch anders machen. Und das war dann halt auch so eine Frage, so, ja, wie kriege ich denn jetzt diese sogenannten Inversions hin von den Akkorden oder andere Voicings, oder wie mache ich jetzt den Akkord zu einem Major oder Minor 7 und so, ne? Aber ich weiß, dass es die gibt, die Akkorde, weil man, wenn man so die Akkorde halt nachguckt, irgendwo, weiß nicht, Ultimate Guitar oder was auch immer, ja. Aber erstens weiß ich nicht, wann die gut klingen, ja, keine Ahnung. Und zweitens, wie kommt man zu denen? Und dann gibt's ja da auch wieder verschiedene Voicings. Und das waren eigentlich immer so die Fragen. Das ist unglaublich schwer, irgendwelche Videos zu finden, die einem genau diese Fragen irgendwie näher bringen, oder Bücher halt, würde ich auch sagen, so gut wie gar nicht. Und nur selber studieren, dafür habe ich halt leider nicht mehr so die Zeit. Also ich würde nicht ausschließen, dass man sich das schon auch selber erarbeiten kann, aber an der Stelle ist jetzt, wo ich hier schon gut über der 30 bin, ne, habe ich einfach nicht so die Zeit mit Job und hier und da und pipapo, dass ich da mich stundenlang zu Hause einschließen kann und das mir so selber erarbeite im Wesentlichen. Und deswegen bin ich halt auch beim Gitarrenlehrer so angekommen und habe dann gesagt so, ja, ich will dies und ich will das, und er hat dann einfach so gefragt so, kennst du denn schon die Intervalle? Dann habe ich tief, dann habe ich so tief eingeatmet und tief ausgeatmet und meinte, ja, also diese Intervalle, die sind mir schon mal begegnet, aber ich muss sagen, immer wenn ich so ein Theoriebuch aufmache oder so, mir fallen die Augen einfach binnen Sekunden zu. Ich habe es schon so oft probiert, es ist immer so staubtrocken und ich weiß nicht, wie mir das irgendwas bringt, und penne halt dabei ein. Deswegen, wenn wir das jetzt machen müssen, wenn das wichtig ist für das, was ich gerade eben auch erzählt habe, ne, dann muss er da einen Weg finden, wie wir das so machen, dass ich nicht dabei einpenne.
Da hätte ich jetzt irgendwie einen Wunsch zu äußern, denn
ja,
du hast ja das letzte Mal von dieser Software erzählt, mit der man Frequenzen raten kann. Hier, ja. Wie heißt das? Train Your Ears oder sowas.
Genau.
Sowas hätte ich echt gern, um Gehörbildung zu lernen. Ja. Wo ein Ton vorgespielt wird und man dann halt den...
Gibt's alles.
Gibt's?
Warte, wie heißt die App? Hat irgendein Podcast-Hörer, ich weiß nicht, ob jetzt von 300 Hertz oder von der Freakshow, hat mir das mal geschickt. Das war damals noch so eine Beta, wo ich ja nicht viel Zeit hatte, das zu Better Ears heißt die App.
Better Ears, also da gucke ich gleich mal nach, denn das ist nämlich genau das Ding, was du auch meinst mit den Intervallen. Ich kann das so halb mittlerweile aufgrund der Erfahrung am Instrument. Also was du gerade meintest, man hört was und man kann es innerhalb von einer halben Minute spielen, das kriege ich zum Glück auch ganz gut hin.
Ja.
Weiß halt aber nicht genau, was man da macht. Also wenn du mir jetzt ein Major 7 5 9 48 Dreufzig vorspielst,
ja,
kann ich den jetzt leider nicht benennen und dir sagen, was das ist, aber ich kann halt den so nachspielen, dass er so klingt wenigstens. Und ich würde das echt gern können, dass ich dort raushöre, welche Stufen das sind.
Ja.
Better Ears. Und
ja, das
könnte man jetzt natürlich üben, aber ich fände da so einen spielerischen Aspekt hinter sehr, sehr cool.
Also ich würde tatsächlich sagen, ich habe dieses Better Ears ausprobiert und das ist nicht schlecht. Also
Ear Training in Music Theory for Mac, iOS and Android. Das klingt doch cool.
Das klingt erstmal auf jeden Fall nicht verkehrt und das kann man direkt schon mal machen. Ich habe das auch eine Weile probiert. Mhm. Aber jetzt so in der Nachbetrachtung würde ich fast sagen, wie würde ich denn das jetzt am besten mal sagen? Also ich würde sagen, mir bringt's an der Gitarre mehr.
Okay.
Weil es ist nochmal was anderes, wenn du die Saite an den Fingern hast und das Griffbrett. Ja. Und
dann wäre es ja jetzt aber mal lustig, wenn ich jetzt den umgekehrten Weg machen würde. Also du lernst ja gerade die Theorie oder beziehungsweise kannst die Theorie und wirst es spielen, und ich kann es spielen und würde gerne die Theorie können.
Ja.
Das wäre dann mal cool. Die Software kostet von Mac übrigens $25, also das geht mal.
Ja,
check ich mal aus.
Genau, probier das mal aus. Weiß nicht, vielleicht haben wir ja sogar eine Trial-Version auf der Seite.
Bestimmt, muss ich mal gucken.
Ja. Naja, also auf jeden Fall Intervalle, und dann sind wir da halt so losgestiefelt, und wir machen das auch immer noch. Also wenn ich irgendwelche Sachen, zum Beispiel letzte Gitarrenstunde war super, da hatten wir halt was im Proberaum gespielt. Ja, habe ich auch gerade, komme ich auch später nochmal zu den Song, könnt ihr euch dann nochmal anhören, was das genau ist, was ich da analysiert habe. Aber im Wesentlichen war das so, dass es eigentlich, also ich habe gesehen, was David gespielt hat. Ne? Das waren zwei Saiten und also zwei Noten auf zwei Saiten halt. Und man nimmt halt erstmal so dann an, ja, okay, der Zeigefinger hat halt den Grundton und das da drunter ist dann halt irgendwie, weiß ich nicht, die Terz, die Quinte oder was auch immer.
Muss nicht.
Muss nicht, ne? In dem Fall war es halt auch die kleine Sechste.
Mhm.
So, aber wenn man halt jetzt keine Ahnung hat, dann, so wie ich das jetzt in dem Fall halt auch nicht so spontan gemacht habe oder gewusst habe, dachte ich, gucke ich halt so auf den Zeigefinger und denke mir so, also das ist jetzt, warte mal, was hat er denn da gespielt? Ich muss mal gerade meine Gitarre nehmen. Das war ein B, genau. Also ein B und dann hatte ich das andere, weiß nicht, dachte, Moment, muss ich auch nochmal kurz gucken. Kleiner Moment, ich muss kurz zur Gitarre umdrehen. Ah ja, ein B und ein E, dachte ich, wäre es gewesen. So, aber nur vom Zeigefinger her, ne?
Ein B als H oder ein B im Englischen?
Ja, genau, also
das ist ja hier Deutsch und so, das ist ja.
Ja, aber ich ignoriere, also dieses H, das kann ich nicht ernst nehmen.
Okay. Ist,
also wenn ich B also sage.
B und kein B flat.
Genau.
Gut.
Wenn ich B oder B, ich, ja, B sage, dann heißt das H in der deutschen Musiktheorie. Das ist ja ein Missverständnis, dieses H. auf jeden Fall, genau, so. Und dann dachte ich mir so, ja, okay, dann probiere ich doch jetzt mal meinen guten alten Pentatonik-Trick, ne? An besagten Positionen. Also für, probieren wir mal B Major oder B Minor oder E Major oder E Minor und so, ne?
Klang scheiße.
Ja, und genau, klang halt null, ne? Und ja, dann habe ich so überlegt, so hä, ja, komisch. Und dann habe ich irgendwie probiert und dann bin ich halt beim Fingersatz gelandet, der eigentlich halt zu keinem der beiden gepasst hat und war halt verwirrt. Ich habe den gespielt, der ist auch auf der Aufnahme drauf. Man hört dann auch, wenn ihr euch das später mal anhört, wie ich so ein bisschen da drin rumsuche und halt so, weil ich halt nicht weiß, warum das gut klingt und ich nicht erkenne, was das ist, ja. Deswegen eier ich dann so auf den Tönen teilweise hin und her. Das klingt manchmal auch zufällig gut, aber ich habe keine Ahnung in dem Moment, warum das gut klingt. So, und dann gehe ich zu dem Gitarrenlehrer und spiele ihm das so vor, weil wir halt auch gerade wieder über Intervalle und so alles Mögliche geredet haben, so zum Warm-up von der Stunde quasi. Das finde ich auch immer sehr spannend. Und dann zeige ich ihm das so auf der Gitarre und er meint dann, naja, du guckst halt falsch. Also du denkst, Zeigefinger ist halt automatisch Grundton, aber es gibt halt keinen Akkord mit 1 und 6. Das ist kein Akkord. Ein Akkord hat halt immer 1 und 3 oder eine 5. Ja, ansonsten ist das kein Akkord einfach. So.
Deswegen ist ja ein Power-Akkord auch kein richtiger Akkord.
Genau. Und aber du kannst eben einen Power-Akkord mit einer 1 und einer 5 machen, so das geht. Und wenn du noch die 3 dazu nimmst, dann kannst du noch Dur und Moll machen. Super. So, aber in der Konstellation war halt keins von beidem, sondern es war ja die kleine Sechste. Und dann meint er, ja, was ist denn, wenn du das jetzt andersrum betrachtest und das, was du denkst, ist die kleine Sechste, ist eigentlich der Grundton und also ne, alles einmal umgedreht. Und dann stellt sich plötzlich raus, ah, das ist alles ganz anders. Das ist ein C und ein G und ich spiele G Major Pentatonic darüber und deswegen klingt das gut. Und dann fallen halt plötzlich so alle Puzzleteile zusammen, ja, und man denkt so, ach so, und deswegen sind die Töne auch gut, weil das halt G Major ist und ich denke mir, ich spiele die ganze Zeit E Minor oder irgendwas, ja. Mhm. Das ist halt, diese Sachen, da würde ich ewig nicht alleine drauf kommen. Also da könnte man noch dreimal diesen Song probieren oder ich sitze alleine zu Hause. Dieser eine Tipp so, pass mal auf, ne? Akkord ist halt so, wenn du was dazu spielen willst, guck, was der Basser halt spielt vielleicht, das kannst du auch noch machen oder eben guck, wo ist eine 1 und eine 5 zum Beispiel oder eine 1 und eine 3 oder sowas. Und das war halt schon sehr hilfreich. Und dann haben wir halt geguckt, also, okay, du kannst die Pentatonik dazu spielen, super. Was kann man noch so dazu spielen? Und dann geht's halt um die ganzen Skalen und Modes halt, ne? Und dann war halt auch wieder geil. Also, die Akkorde waren, wenn ich mich recht entsinne, G und C. So, und jetzt kann man das halt so betrachten, dass G der Grundton ist und C sozusagen der weitere. Und dann wäre das ein Intervall von 1 und 4, also eine Quarte sozusagen. Ja?
Jo.
Oder man betrachtet das so, dass C der Grundton ist, dann ist G eine Quinte entfernt.
Jo.
Das heißt, wenn man das checkt, und das ist halt relativ einfach, weil man am dritten Bund, ja, also das G ist auf der tiefen E-Seite, das C ist da drunter und zwischen den zwei Gitarrenseiten ist immer eine Quarte nach unten. Wenn du nach oben gehst, in dem Fall, ne, also kann man sich halt relativ schnell eigentlich auschecken, wenn man weiß, wie man gucken muss. So, und dann weißt du halt, du kannst in dem Fall, was weiß ich, G ionisch und C lydisch spielen oder C ionisch und G myxolydisch, ja, weil du halt die Intervalle kennst und weißt, okay, der vierte Mode ist halt lydisch und der fünfte ist halt myxolydisch. Oder du kannst dann auch noch so wild sein und in beiden myxolydisch spielen und dann klingt das halt plötzlich sehr bluesig. Und all diese Sachen, die sind natürlich, wenn man live spielt, bringen die einem nichts. Ne? Da hast du nicht die Zeit, so diese Gedanken zu machen. Aber wenn ich dann halt nach Hause fahre und mir die Aufnahme anhöre und die Sachen so versuche auszuchecken und rauszufinden, was ich noch Tolles dazu spielen kann, dann ist halt die Theorie einfach super und ich merke auch, dass mir das immer mehr bringt und eben auch diese Intervalle plötzlich auch höre sozusagen. Ne? Also zum Beispiel, wenn man so Sachen auschecken will, ist es halt einfach cool, die Patterns für die Intervalle auf den Gitarrenseiten zu kennen, dass eben zum Beispiel immer zwischen den Seiten selber eine Quarte ist, außer bei der B-Seite. Ja. Und man weiß dann auch, wie die irgendwann klingt so. Der sagt mir halt immer so Eselsbrücken zum Beispiel, die, er meint so hier Feuerwehrsirene, das ist halt immer so eine Quarte. Dö, 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 dö.
Jo.
ne? Und dann, wenn du weißt, wo die Quarte ist, dann weißt du halt auch, wo die Quinte ist relativ schnell und du weißt auch, wo die Terz ist. Also ist dann halt, sobald du ein weiteres kennst schon, sind die anderen in unmittelbarer Umgebung quasi.
Und wenn das Intro vom Star Wars Theme ist übrigens eine Quinte.
Das eine.
Auch gut. Ja.
Okay. Ja, und insofern lerne ich unter anderem halt mit dem Gitarrenlehrer, also wir machen halt auch so technische Sachen oder Harmonien oder eben tatsächlich auch immer, wenn ich, also es geht so um Begleitungsspielen und so weiter, und dann fragt er mich halt immer so, was spielst du denn jetzt dazu? Guck doch mal, was sind denn da die Intervalle und was kann man denn noch dazu spielen und so weiter, ne, damit ich sozusagen über kurz oder lang oder wahrscheinlich eher lang, das dann halt auch so in den Muscle Memory überführen kann.
Das ist jetzt nämlich genau der Punkt, wenn wir zu dem Thema kommen, wie geht denn jetzt der Felix das Ganze an? Ja, Muscle Memory.
Ja.
Du weißt jetzt halt, was du spielst, wenn du irgendwie den Akkord siehst und ich weiß nicht, wenn ich den Akkord höre, dann weiß meine Hand, was ich spielen muss, damit es gut klingt. Und weiß aber leider halt gerade nicht, was ich dabei tue.
Ja,
für mich also ist zumindest kann ich es theoretisch nicht beschreiben. Deswegen will ich jetzt auch dieses Better Ears mal auschecken, gerade weil ich, also so ein paar Intervalle kriege ich halt hin, aber wenn ich dann immer mit den ganzen studierten Muckern rumhänge hier, gucke ich immer wie ein Auto, wenn die mir da irgendeinen Akkord aufdröseln und das würde ich halt auch gern können.
Ja. Aber ich würde sagen, auch dann, weil dieses Better Ears, das hat natürlich Gitarrenbezug, also du kriegst auch so ein Griffbrett, glaube ich, angezeigt, wenn ich mich recht entsinne.
Kann sein.
Ja, aber trotz alledem, also ich finde das halt immer so diese Perspektive, die man selber hat, wenn man eine Gitarre in der Hand hält und so von oben drauf guckt, das ist und eben die Saiten auch so fühlt und die Abstände, ist immer noch was anderes, als wenn man das quasi halt am Bildschirm sieht. Nee,
das
ist
klar. Also ich persönlich würde es aber auf, also im ersten, also wie ich es auf der Gitarre spiele, das weiß ich im Prinzip.
Aber da, wenn du dir da...
Mir würde es jetzt wirklich erstmal ums Hören gehen, damit ich es sowohl auf dem Klavier ja. als auch auf der Gitarre umsetzen kann.
Ja, okay. Dann ja, bei mir ist es halt
wirklich... Wird halt beides besser gern besser können.
Mhm. Ja, für mich ist halt so, ich habe dann so einen Akkord, gehe dann, egal welche Form es ist sozusagen oder welche Inversion, die Intervalle dann durch, einfach um diese Abstände zu vergegenwärtigen und dann spielt man das natürlich auch und versucht dann auch die nächste Inversion zu finden und dann am besten halt auch erstmal nach Gehör und irgendwann wird das halt irgendwie so ein, also zumindest habe ich so das Gefühl, dass es gerade so anfängt, dass das so ein miteinander verschmilzt, also das Sehen vom Pattern her und dann auch nochmal mit dem Ohr verifizieren sozusagen, ne?
Ja, so wäre es natürlich der Idealfall denn.
Aber es ist alles noch, ich sag mal, das sind immer noch kleine Brötchen, die ich da in den Intervallofen schiebe. aber macht halt Spaß. So, und eine Sache kann ich noch erzählen, die ich gerade lerne, und das sind, also ich habe halt, ja, Dur-Tonleitern haben wir auch tatsächlich so ein bisschen durchgemacht, weil eben das ja für die Modes und alles weitere später schon auch wichtig ist. Wenn man weiß, wie die Dur-Tonleiter klingt, dann kann man, wenn man die Regeln kennt, dann kann man sie halt brechen, weil man weiß, in welchen, ja, Grenzen sich das halt so abspielt oder eben in welchen Systematiken. Und das stimmt auf jeden Fall auch, auch wenn Dur-Tonleiter spielen erstmal nervig ist. Aber der zweite Aspekt ist natürlich auch die technische Komponente. Oder eben diese Muscle Memory. Wie heißt das denn in Deutsch?
Muskelgedächtnis?
Muskelgedächtnis, nee.
Handgedächtnis?
Irgendwie sagt man was anderes. Egal. Also wir sagen das wirklich, weil wir gerade irgendwie das deutsche Wort nicht finden. Und jetzt meinte der Gitarrenlehrer, ja, also hin und wieder sagt er mal so, hier, pass mal auf, ich spiel mal irgendwas da drüber, so Begleitung, Solo, wie auch immer. Und dann meint er so irgendwann, ja, okay, also du hast jetzt die Dur-Tonleiter geübt und Pentatonik, aber du hast die ziemlich sequenziell geübt, kann das sein? Dann meine ich so, ja, wie man das halt so macht, ne? Und dann,
wenn man die dann verbinden kann, ist man geil.
Ja, aber er meinte halt so, ja, hast du schon mal zum Beispiel so Arpeggios geübt? Weil die haben halt einen komplett anderen Flow und auch einen anderen Klang als die reinen Skalen, die dann, wenn man die so sequenziell spielt, egal in welcher Form, ob jetzt quer übers Griffbrett oder hoch und runter, ne? Und dann meine ich so, nee, nur mal von gehört. und jetzt muss ich halt, also muss, ich will ja auch, übe ich gerade G, also Major 7 Arpeggios. Mhm. Und halt auch ein bisschen auf Geschwindigkeit, weil eben bei, üblicherweise bei den Skalen hat man immer so zwei Töne pro Seite. Bei der Dur-Tonleiter auch manchmal gerne drei. Aber bei den Arpeggios sind das oft nur ein oder zwei. Und man hat auch so fiese Seitensprünge mit drin, wo man halt so richtig mit dem Finger über die Seite drüber hopsen muss. Und er meinte halt, also erstens ist das super, weil du dann nochmal so eine ganz andere Tonsequenz einfach in den Kopf reinkriegst und nicht nur dieses ne, so sequenziell hoch runter. Ja, ja. Und zum anderen halt die Handkoordination, ne? Also die Schlaghand und die Griffhand, heißt das so korrekt? Weißt schon, was ich meine, dass halt irgendwie die nochmal auf Geschwindigkeit, Präzision, Wechselschlag irgendwie optimiert werden. Und er meinte, mein Ziel solle mal so 100 BPM mit 16 irgendwie sein. Da bin ich jetzt gerade so bei um die 70.
Aber immerhin.
Immerhin. Also ich merke auch absolut, was er meint, so die Präzision ist da und diese andere Tonfolge, die geht halt auch irgendwann so in die Intuition mit über oder in den eigenen Katalog und dann spielt man tatsächlich, wenn man selber sich Licks ausdenkt und die nicht nur nachspielt, hat man plötzlich irgendwie so eine andere Sequenzästhetik, nenne ich das jetzt einfach mal, ja, wo Kombinationen, die einem vorher vielleicht nicht so eingefallen wären, plötzlich total geil sind und einfach so aus den Fingern flutschen halt, ne?
Da will man ja hin.
Genau, und also das...
Wie eine Sprache lernen. Irgendwann denkt man nicht mehr drüber nach, sondern macht es dann einfach.
Genau, und das ist im Prinzip, was ich in dem Gitarrenunterricht gerade so mache. Also ganz oft komme ich mit irgendwelchen Sachen, die ich gefunden habe, selber rausgefunden habe oder mit der Band, wo ich aber nicht weiß, warum das gut klingt oder was man noch dazu spielen könnte. Und dann löcher ich ihn mit Fragen und krieg halt Antworten und dann üben wir dabei gleich und wiederholen so andere Sachen und zum anderen eben so diese technische und teilweise auch Harmonielehre.
Ja, es ist ja aber sehr cool, wenn du da schon mal mit Fragen und Anregungen ankommst und da nicht nur sitzt und dich berieseln lässt und zu Hause ein Fragezeichen über dem Kopf hast.
Und ich glaube, also mein Gitarrenlehrer meinte auch letztens, dass ihm das mit mir auch immer besonders Spaß macht, weil ich bin halt ein Nerd, ne? Ich bin ja auch so ein bisschen autodidaktisch veranlagt und frickel ja auch gerne selber.
Du willst das ja auschecken.
Genau, und aber es macht mit dem halt auch besonders Spaß, weil der halt auch so ein bisschen Hippie und locker ist und halt auch völlig drauf hat und insofern ist das eine ziemlich coole Kombination und er überzieht ja auch immer mit mir gnadenlos. Also ich bin ja meistens der letzte Schüler am Tag und dann sitzen wir da halt manchmal auch anderthalb Stunden oder manchmal auch ein und drei Viertel, obwohl ich nur für eine da sein sollte.
Naja, aber so macht es ja dann auch Spaß wenigstens.
Ja, absolut. Ja, insofern, also für mich ist auf jeden Fall das so in der Band spielen und wenn du, also unser Basser, den wir jetzt kürzlich so als Vertretung noch hatten, der war super krasser Gitarrist, David ist halt krass schnell, unser Schlagzeuger ist auch, also da, der muss auf den muss man auch nicht warten und ich bin dann halt sehr oft in der Situation, dass ich entweder zum Beispiel nicht weiß, okay, welche Akkordform kann ich jetzt dazu spielen, damit es nicht einfach genau gleich klingt oder immer wieder der gleiche Barré-Akkord ist, ne? Mhm. Und zum anderen, welche Noten oder welche Skalensysteme, in welchen könnte ich mich überhaupt erstmal bewegen oder wie finde ich irgendwelche Anhaltspunkte? Und das ist halt auch geil, wenn du die Dur-Tonleiter kennst und wie so die Fingersätze sind und wo da immer der Grundton liegt. Den Grundton halt zu suchen, während die Band so spielt, das kriegt man irgendwie noch hin, auch wenn es manchmal immer noch lange dauert, ja. Aber irgendwann findet man so den Ton, wo es irgendwie so sitzt, ne? Und wenn man den halt hat und weiß, wie der Grundton auch in der Dur-Tonleiter liegt oder vielleicht in der Pentatonik, dann weiß man halt auch sofort, welcher Fingersatz da vielleicht jetzt noch, also welche anderen Töne da ringsrum liegen könnten. Und dann ist das eben auch nicht mehr so ein ganz stumpfes Rätselraten, sondern dann hat man irgendwie immer so Anhaltspunkte schon mal. Das merke ich auf jeden Fall auch, dass das jetzt besser klappt.
Beziehungsweise kommt man dann noch irgendwann dahin, wenn man dann halt genug Erfahrung mitbringt, dass man fast vorausahnt, was die anderen spielen werden.
Ja, genau, genau.
Weil
genau,
man so dieses Grundton, alles, man weiß halt, wo es hingeht.
Ja.
Und gerade was so die Rock- und Gitarrenmusik angeht, solange es noch kein Jazz ist, ist das ja auch alles relativ einfach gestrickt, wo man nicht groß nachdenken muss, sondern spielt es halt einfach dann.
Ja, bei mir ist auch noch, also was halt auch noch echt schwer mir fällt zu üben, ist halt so dieser ganzen verschiedenen Akkordformen, weil man kennt, also früher die ersten Barré-Akkorde, bis die mal sauber geklungen haben, das hat bei mir echt lange gedauert. Also so ein F und vor allen Dingen so einen schnellen Wechsel. Das hat bei
jedem lange gedauert,
glaube ich. Ja, so vom Pfadfinder-Akkord schnell mal auf so ein Barré-F zu wechseln, ne? Das. So, und jetzt hatte ich halt diese beiden E- und A-Akkordformen schon ganz gut zu sitzen und jetzt halt diese C- und D-Form so mal eben spontan immer mit reinzuschmeißen, das ist immer noch ein bisschen langwieriger. Oder die Major- oder Minor-7-Varianten davon. Da bin ich auch immer noch so am Wechsel üben, so ganz stumpf, so
Naja, irgendwas braucht man nicht zu tun, sonst wird's ja doof.
Jo. Ja, und der hier bei dem Endertons-Kanal gab's ja hier so von der NAMM auch ein Video, wo sie mit Greg Koch sprechen. Und dann fragen sie ihn ja auch so, ja, und womit beschäftigst du dich so? Da bist du jetzt fertig? Und er meinte, nee, irgendwie, es gibt einfach immer noch mehr zu lernen und er fährt sich gerade irgendwie das und das rein und ja, so, ne?
Also man ist nie fertig, also man hat es nie durchgespielt. Man entdeckt immer wieder irgendwas Neues und hat irgendwelche Phasen, wo man gerade Dinge cool findet.
Genau.
So irgendwie gestern steht man irgendwie auf Van Halen und will Teppen auschecken und morgen findest du irgendwie Latin Jazz oder Krams geil und checkst das Zeug aus und lernst da wieder neue Dinge, die du dann kombinieren kannst. Also nur weil du mal irgendwie auf jedem Bund eine Note gespielt hast, bist du ewig nicht fertig.
Ja. So, genau. Mehr hätte ich jetzt so direkt erstmal sozusagen als kleines Status-Update nicht zu sagen, aber wenn ihr weitere konkrete Fragen habt oder so, schreibt das ruhig in die Kommentare, Twitter, wo auch immer. Also wir nehmen das auch gerne auf.
Immer her damit.
Ja. Und dieses Raushören, ne, das ist halt bei mir wiederum auch immer noch sehr schwierig. Also ich benutze halt Capo als App immer sehr oft und bin dann sehr überrascht. Also ich habe zum Beispiel für das, was ich hier nachher nochmal gleich erwähne, für diesen Jam, da habe ich halt ewig lang versucht rauszufinden, was David spielt. Das sind nur drei Töne, ne? Dö, 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 dö. Also ich habe es total im Ohr, aber bis ich das auf der Gitarre gefunden habe, das dauert. Und dann habe ich halt, muss ich immer mit Capo diese eine Stelle loopen lassen und immer so lange da rumsuchen, bis ich es hab. Also Capo hilft ja so ein bisschen, die Töne zu finden, aber manchmal sind die dann halt auf den falschen Bünden oder falschen Seiten erstmal am Anfang und dann muss man noch die richtige Stelle finden und so, ne? Das würde ich mir auch mal wünschen, dass das irgendwann ein bisschen flotter geht.
Ja, ja, das kommt auch mit Spielerfahrung dann ganz von selber zustande. Das ist völlig normal, dass man sich das erstmal so ein bisschen drauf schaffen muss.
Aber wie hast du denn früher, also sag mal, du hast irgendwann angefangen, ich will jetzt AC/DC spielen, da gab es ja noch keinen Capo und Slowdowner.
Nee, also das ist immer so schwierig, das zu beschreiben. Ich weiß nicht, ich saß da halt rum und hab das gehört und hab halt erstmal, also was du halt gerade meintest, den Grundton findet man ja immer erstmal. Und hab das dann irgendwie im Rahmen meiner Möglichkeiten ausgecheckt, das wenigstens erstmal mit den richtigen Akkorden zu spielen und daraus zu finden, welche Tonart ist das jetzt und welche Akkorde sind das. Und dann ging's so an die Feinheiten, wenn es jetzt irgendein Power-Akkord ist und wo es dann irgendwo in ein kleines Riff reingeht, irgend so ein Gedöns. Also nehmen wir mal irgendwie das Back-in-Black-Teil.
Ja.
Das Riff, das ist ja eigentlich nicht kompliziert.
Ja.
Ist halt E, D, A und dann dieses kleine Lick runter.
Ja.
Da kommt man halt relativ schnell drauf, dass das halt die Akkorde sind und ja, wie gesagt, ich weiß das gar nicht mehr so wirklich. Es war schon immer so bei mir, dass ich irgendwie, wenn ich mal ein Instrument in der Hand hatte und gerade dann bei der Gitarre oder beim Klavier, ich irgendwie drauf losgelegt habe und irgendwie intuitiv dann was rausbekommen habe, was nicht scheiße klang. So konnte ich dann halt auch irgendwie durch das bisschen rumprobieren und wissen, okay, wenn ich das mache, ist es der Tonsprung beziehungsweise der Intervall oder das Intervall. Und wenn ich das mache, ist es so rum, dass ich dann halt schon ziemlich schnell es hinbekommen habe, Dinge, die ich im Ohr hatte oder die ich gehört habe, dann irgendwie, auch wenn es erstmal nur rudimentär war, irgendwie auf einer Seite umzusetzen. Also der Klassiker ist ja, dass ja alle Anfänger erstmal auf der tiefen E-Seite irgendwie das Smoke on the Water Ding spielen oder ja, halt so einfache Basic Riffs sozusagen. Das hatte ich eigentlich relativ schnell raus, bis ich mal gecheckt habe irgendwie so, okay, das sind hier die Tonabstände und du musst so denken und so greifen, dass du das umgesetzt kriegst, was du willst. Und dann habe ich halt diese Pfadfinder-Akkorde gelernt und dann habe ich Barré-Akkorde gelernt und dann hatte ich so erstmal das grobe Handwerkszeug, um jetzt erstmal irgendwie so ein bisschen Schrammelgitarre spielen zu können.
Und dann hast du Back in Black erstmal mit Pfadfinder-Akkorde gespielt.
Ja, erstmal kam Hendrix.
Ah ja.
Also,
bevor hey Joe, ich mit Pfadfinder-Akkorde.
Ja, also das ist ja da relativ dankbar für Pfadfinder-Akkorde.
Ja.
Weiß gar nicht, wann ich denn überhaupt mal auf AC/DC gekommen bin. Das war recht spät. Vorher kam noch irgendwie Metallica und das ganze Geschredder-Zeugs und sowas. Ja, nee, also seit jeher ist es so, dass ich Dinge höre und weiß, wie ich die auf einem Instrument umzusetzen habe.
Beziehungsweise Lucky you.
Wenn ich irgendwie das Instrument ausgecheckt habe und weiß, da ist das und da ist das und das geht so, dann kriege ich das irgendwie einigermaßen gespielt.
Ja,
daher ist es immer so echt schwierig, wenn ich da irgendwie beschreiben muss, wie ich irgendwie an Dinge rangehe, weil manche haben ja dann diesen Plan, irgendwie ich will was spielen, dann gucke ich mir das Tutorial auf YouTube an und dann checke ich ganz genau, was dieser Mensch da greift und dann spiele ich das genauso nach und das hatte ich irgendwie nie, also so bei ganz, ganz krassen Dingen, so als ich damals Stairway to Heaven spielen wollte. Halt so dieses, das Intro.
Ja.
Da dachte ich mir dann so, okay, da musst du jetzt mal irgendwie nachgucken, wie das gespielt wird, weil das findet man jetzt nicht irgendwie einfach nur durch Rumprobieren aus. Aber sonst habe ich da, glaube ich, für so Rockmucke ein relativ gutes Gehör.
Ja.
Das ist echt kompliziert. Also gerade aus meiner heutigen Sicht höre ich was, nehme eine Gitarre und spiele das. Aber wie das damals war, also der Antrieb wird, glaube ich, der gleiche gewesen sein, aber einfach nur innerhalb der Mittel, die ich spielen konnte. Und das hat sich halt über die Jahre weiterentwickelt. Ich merke das immer mal wieder, wenn ich irgendwie Songs spiele, von dessen Stilrichtung ich mal irgendeine Phase hatte. Weiß ich nicht, nehmen wir irgendwie, weiß nicht, Hendrix war so das erste große Ding, an das ich mich erinnern kann. Ich wollte wie Hendrix spielen oder alles spielen, was Hendrix gespielt hat. Und hab das halt probiert und das ging halt auch einigermaßen und man konnte erkennen, was es sein sollte. Und dann kam irgendwie, weiß nicht, die Ramones und Metallica und tausend Zeug hinterher und hab dann das Zeug gespielt. Und als ich dann irgendwann nach den Ramones und Metallica mal wieder Hendrix spielen wollte, ging das auf einmal. Weil ich dann irgendwie über die andere Musik Dinge ausgecheckt habe und mich weiterentwickelt habe, wo ich dann auf einmal wieder aus dem Stegreif auf einmal andere Sachen konnte. Und so hat sich das bei mir eigentlich bis jetzt so fortgesetzt und geht auch so weiter. Also ich höre immer wieder Dinge, die ich bis jetzt entweder noch nicht gemacht habe oder die ich dann können will. Und check das dann jetzt zum Glück mittlerweile relativ schnell aus, weil ich da jetzt einfach die Erfahrung mitbringe und weiß, ich höre das und weiß, ah, der spielt das auf jeden Fall schon mal da und der spielt das so. Und dann gucken wir mal weiter, wo es in die Feinheiten geht oder sowas. Und ja, das weiß nicht. Vielleicht ist das irgendwie so ein autodidaktisches Dingens, dass man sich da irgendwie so eine Methode entwickelt, wie es für einen persönlich funktioniert, die man niemandem anderen sonst erklären kann oder wo alle sich erstmal an den Kopf greifen und sich denken, wie machst du denn das? Aber irgendwie hat es bis jetzt ganz gut funktioniert.
Also auf jeden Fall ist Ramones erstens super gut für Anfänger, würde ich sagen.
Ja, das ist halt schön Pfadfinder akkordmäßig und trainiert ja, die rechte Hand.
Ja, ich würde sagen, erstens Powerchord-Training Deluxe, Ramon.
Ja, das sind alles volle Barré-Griffe. Der spielt keine Powerchorde.
Bei den Ramones? Aber
man kann es natürlich mit Powerchorden spielen. Sprechen
wir von den gleichen Ramones? Natürlich
wenn, hat er Powerchords gespielt. Nein.
Es sind, wo hast du denn die Info her?
Es sind Barré-Griffe. Also erstmal kannst du dir angucken, wie der Typ gespielt hat. Dann siehst du es schon mal, dass es nicht nur Powerchorde sind. Wenn du versuchst, den Sound zu simulieren, dann kriegst du es mit Powerchorden auch nicht hin, dann klingt es zu dünn. Also du musst schon die Barré-Akkorde greifen und die auch ausspielen. Und vor allem, man muss die schlecht ausspielen. Normalerweise, wenn man einen Barré-Akkord in diesem A-Style greift,
ja.
Weißt du, was ich meine? Dann schlägst du eigentlich die E-Seite nicht mit an.
Ja.
Weil es sonst scheiße klingt. Wenn du die Ramones spielen willst, musst du die E-Seite mit anklingen, damit es fett und ein bisschen crappy klingt. Genau so ein Krams halt. Also wer Ramones nur mit Powerchorden spielt, hat es noch nicht ganz ausgecheckt.
Tja. Aber könnte man mit Powerchords spielen und dann zum Beispiel die Powerchords trainieren.
Richtig.
Weil die sind dann später auch sehr oft hilfreich.
Ja, und die Songstrukturen, die sind ja auch schön super einfach, dass man da erstmal lernen kann irgendwie, okay, wie funktioniert das? Da ist der Refrain, da ist die Strophe, da ist irgendwie ein C-Teil oder sowas und wie fühlt sich das an und mit welchen Akkorden wird das gespielt?
Genau.
Da sind die Ramones schon mal sehr gut.
Als Einstieg in jedem Fall. Und macht auch noch Spaß.
Ja, auf jeden Fall. Und wenn man es halt, wenn man es genau spielen will, dann, wenn man seine rechte Hand trainieren will, dann halt Ramones auschecken, weil die spielen nur Downstrums und die auch relativ schnell. Und wenn es dann noch weitergehen soll, dann checkt man Metallica aus und spielt die Riffs und dann ist man auf jeden Fall fit in der rechten Hand. Habe ich irgendwie ganz gut hinbekommen, das in der Reihenfolge so zu üben.
Na gut. So, ich hoffe, das hat jetzt zumindest schon mal die Leute ein bisschen wieder wachgerüttelt oder interessiert, die sich sozusagen mehr von diesem Themenblumenstrauß gewünscht haben. Und wie gesagt, wenn ihr mehr Fragen, Wünsche, Anregungen habt, macht es wie der Thomas und schickt uns, schreibt es in die Kommentare, schickt uns auf Twitter eine Nachricht, dann können wir euch eine Direct Message schreiben, dann könnt ihr das uns da rein schreiben oder per E-Mail oder wie auch immer, finden wir da auf jeden Fall einen Weg und wir sprechen auch gerne drum. Also wir müssen nicht unbedingt nur die ganze Zeit über Gear reden, können wir aber auch und das ist eine wunderschöne Überleitung zur nächsten Sektion.
Die da wäre?
Gitarristengeschenke. Wir straucheln ja oft mit wenn es so irgendwie an Geburtstage, Weihnachten, was auch immer, ne, und man weiß so, ja, Gitarrist, aber der hat ja selber auch viel Kram, was könnte man
denn da... War ja gerade in der letzten Folge erst.
Ja, genau.
Weil wir die ja vor Weihnachten aufgenommen haben.
Und auch da sind wir ja auch wieder ins Straucheln gekommen.
Ja, ja, da bin ich jetzt gespannt.
So, und ich bin irgendwie durch Zufall... ich glaube, das war vielleicht sogar bei der NAMM-Show genau, ich weiß wie. Noch ein YouTube-Channel, den ich irgendwie in letzter Zeit öfter mal besucht habe, war dieser Reverb.com. Die haben so ein paar ganz coole Videos und die haben auch immer so vor allen Dingen Gear, was ich irgendwie gerne mag, so Tone King-Verstärker und so. Und ich habe so gemerkt, ey, der Typ, der hat so einen Autogurt, Gitarrengurt. ne? Also, ja, wie man es halt aus dem Auto kennt, dieses Material, irgendwie dieses glatte, total stabile, reißfeste Zeug.
Unkappbare.
Genau. Und da stand halt immer vorne irgendwie auch eine Firma drauf, von welcher Firma das dieser Gurt sozusagen ist. Und irgendwann nach dem fünften Mal sehen, dachte ich, okay, jetzt gucke ich mal nach diesen Gitarrengurten, was die noch so haben, ne? Und das heißt Couch Guitar Straps, das ist auf jeden Fall eine davon. Packen wir alles natürlich in die Shownotes und so weiter. Da gibt's einfach echt schon mal eine korrekte Auswahl von Gitarrengurten und speziell in dem Fall sind das alles fair, also handmade und ganz vegan, also ohne mit ohne Tier involviert. Das heißt, es gibt auch da Gurte, die sehen aus wie Leder und auch wirklich schick, aber es ist Vinyl in dem Fall.
Jo.
Also ich weiß nicht, du klickst wahrscheinlich im Hintergrund auch da schon drauf, oder?
Ja, yeah, ich habe es mir schon mal angeguckt im Vorfeld.
Ah ja, genau. Also da sind auf jeden Fall schon mal einige echt schicke dabei und sie haben halt auch so Hippie, Jimi Hendrix gewobene Muster und so. Also da sind echt so ein paar dabei, wo ich dachte, wow, okay, da würde ich, glaube ich, schon gerne mal jemanden mit irgendwie so einem Gurt glücklich machen, weil das halt irgendwie, ne, das ist schon was Schönes. Und dann gibt es halt noch zwei andere, die ich gefunden habe, Buden.
Was vor allem sehr, sehr, sehr gut ist bei diesen, was ist das jetzt hier, Couch-Guitar-Straps. Alle Henkel und Ösen und dieses Verstellgedöns ist hier aus Metall und nicht aus Plaste.
Genau, da
gibt's dann irgendwie, Gurt liegt gerade irgendwo im Proberaum rum oder nach dem Gig fällt irgendwie vom Amp runter oder sowas, irgendwer latscht drauf. Plaste zerbröselt und dann war es das halt mit dem Gurt, ist immer ärgerlich.
Genau. So, und jetzt gibt es noch zwei weitere Kandidaten zu dem Thema und zwar einmal Original Fuzz heißen die und ich glaube zum Beispiel bei Session.de, die haben glaube ich nur ein oder zwei Couch-Strap-Modelle, aber von Original Fuzz haben sie glaube ich mehr. Ich glaube, das war Session. Irgendwie so ein deutscher Laden hatte auf jeden Fall von Original Fuzz mehr. Und die haben halt so die vollen, ja, weiß nicht, hippie-esken Gurte teilweise halt wirklich auch in Peru oder in anderen Ländern so Fairtrade-mäßig genäht. Die haben auch den Seatbelt-Guitar-Strap und halt auch so diesen ganz dünnen Leder-Klassiker zum Beispiel. Also Original Fuzz kann ich auch durchaus sehr empfehlen. Die haben auch meistens dann immer noch gleich so Kameragurte und so Zeug. Aber ja, diese Gitarrengurte, da einen von denen werde ich mir, glaube ich, mal bei Gelegenheit shoppen. Und dann die letzte Empfehlung wäre soldier.us, also US. Da hat man dann wiederum die Möglichkeit, sich Custom-Gitarrengurte zu machen. Das heißt, es gibt so bestimmte Web-Patterns oder Gewebe-Patterns und man kann dann die Farben halt aussuchen und sich aussuchen, ob man Leder oder Vinyl haben will und Rubber Strap-Locks oder extra lang oder wie auch immer, ne? Also da kann man sich dann sozusagen nochmal die komplette Customisierung auch noch selber reinfahren. Und auf jeden Fall, das Problem ist natürlich jetzt, wenn ihr denkt, ja, okay, aber ich weiß ja nicht, welcher Gurt würde denn jetzt dem Gitarristenfreund oder der Gitarristenfreundin gefallen. Das ist natürlich jetzt ein Problem, ne? Also wie gut ihr die kennt. Vielleicht gibt's auch hier und da einfach einen Gutschein, aber Gutschein ist eigentlich auch lame, ne?
Gutschein ist eigentlich doof.
Müsst ihr die Leute schon gut kennen halt einfach.
Ja, beziehungsweise wenn es halt ein Geschenk ist, dann kann man auch mal was Neues mit einbringen, was vielleicht bis jetzt noch nicht irgendwie beachtet wurde.
Ja, man muss halt so ein bisschen die stilistischen Präferenzen vielleicht halt schon unter Betracht ziehen, aber ja, genau, also ich glaube, so einen richtig schönen Gurt, der halt nicht so 0815 irgendwie so von der Stange ist, sondern irgendwie so eine gewisse Individualität mitbringt und auch vielleicht so dieses, dass man merkt, okay, das hat jetzt einfach jemand auch wirklich so zusammengestrickt, sieht also auch noch schick aus und so, das ist ja dann auch schon mal was Schönes.
Jo, ich spiele eher tierische Gurte.
Tierisch geil.
Allein aus dem Grund, die ganzen Nylon-Gurte, die ich bis jetzt hatte, die waren mir einfach immer zu schmal. Und ich habe bis jetzt einfach noch keine coolen, breiten Nylon-Gurte gefunden. Denn wenn man halt so eine schwere Les Paul um den Hals hat und nur so einen relativ schmalen Gurt hat, der dann vielleicht auch noch relativ hart ist, was diese Nylon-Gurte leider meistens sind, wenn sie nicht gerade toll sind, tut so ein bisschen weh auf der Schulter beziehungsweise auf diesem einen komischen Knochen. habe ich mir mal Ledergurte gekauft und damals so ein bisschen beim Thomann im Laden rumgeguckt, was gibt's denn so an irgendwie hübschen, breiten Ledergurten, und ich habe es auch schon mal erzählt, bin auf die Firma Levis gestoßen, also nicht wie die Jeans, sondern mit Y, und bin da seit jeher super zufrieden mit. Die sind nicht ganz billig, aber das Leder ist total cool und die sind ausreichend lang, gibt's auch noch in extra lang und ist alles cool verarbeitet und hält von jetzt bis ewig und ist super bequem. Also wer mit Ledergurten kein Problem hat, auf jeden Fall mal Levis Gurte auschecken. Und ich suche gerade noch eine Richter Guitar Straps, die sollen auch ziemlich cool sein. Die sind auch aus Leder, die sind noch ein bisschen gepolstert. Gerade die breiten Gurte.
Mhm. Ja, das ist dann immer so, ne, hier der David meinte das so, als würde ein jemand umarmen, wenn man da so die Gitarre trägt.
Irgendwie. Ja, richtig.
Die genau. Schmiegen sich so an.
Jo. Also genau, ich stehe eher so auf Ledergurte, weil Leder auch nochmal irgendwie so ein, ja, das hat nochmal irgendwie so eine Wertigkeit und das hält ewig und das wird irgendwie nicht schmutzig und sowas.
Und man schwitzt so richtig geil im Sommer drunter.
Da hatte ich bis jetzt echt noch kein Problem mit, ehrlich gesagt.
Na gut.
Gut, das, ja, stimmt. Also wo du es sagst, das klingt sehr plausibel, aber ich habe noch nie unter meinem Gurt irgendwie krass geschwitzt. So groß ist jetzt die Auflagefläche auch wahrscheinlich nicht.
Und du hüpfst die ganze Zeit eh rum und wedelst mit der Gitarre umher.
Genau, da gibt sich das so ein bisschen. Nee, aber auf jeden Fall Levis Guitar Straps. Ich habe jetzt schon zwei von einen recht breiten Weichen für meine Les Paul, und dann dachte ich mir, okay, muss jetzt mal irgendwie hier Stringenz bewahren, und habe mir noch einen zweiten für die Strat gekauft. Der ist stufenverstellbar und aus sehr, sehr glattem Leder mit so einer rauen, unbehandelten Innenseite, dass die Gitarre nicht ständig verrutscht. Was ich bei der Les Paul nicht mag, aber bei der Strat eigentlich sehr cool finde. Und wie gesagt, die Verarbeitung und das Leder ist wirklich der Hammer. Also die unbedingt mal angucken. Gibt's halt auch von irgendwie 30 bis 150 Euro alles, was man haben und sich leisten will oder kann.
Ja, dann so als kleine Randnotiz würde ich zumindest mal noch kurz erwähnen, dass wir ja die Band White Volcano reanimiert haben. Ja.
Du wolltest noch irgendwie, es kam auch in den Kommentaren, irgendwelche DI-Soundfiles
mit, ja, zum selber mastern oder so. Ja, ich weiß, ich habe das schon wieder gelöscht gehabt.
Oh nein, okay.
Ich brauchte Platz auf der Platte, und dann hat sich erst keiner beschwert, und dann, als die Leute danach fragten, war es schon weg.
Na gut. Dann wissen jetzt aber alle Bescheid.
Ja, sorry. Nächstes Mal. War halt auch so eine fette Datei, und das hat so lange gedauert mit dem Hochladen. Dann wollte ich es erst auf Arbeit machen, habe es vergessen. Und dann, naja, wie das so ist dann. Ne?
Wie das immer so ist bei den Muckern.
Ja, genau. Also hier, ich wollte noch kurz, also habt ihr ja wahrscheinlich eh schon alle auf dem Twitter gelesen und so. Ne? Also wir haben jetzt uns ja entschieden, in der jetzigen Formation, weil wir doch sehr ähnliche Musik wieder machen, einfach uns wieder White Volcano oder weiterhin so zu nennen.
Sind jetzt aber nicht dieselben Leute wieder, oder?
Nee, genau. Okay. Anderer Schlagzeuger, anderer Basser.
Ja. Und du?
Und ich und der David.
So. Aber der David war schon vorher dabei, oder?
Genau.
Aha.
So, und dann dachte ich mir jetzt wieder so, ey, ja, wir haben ja früher immer so Sachen auf Soundcloud gemacht, und ich habe keinen Bock mehr drauf. Ich will unsere Jams, die ja auch audioaufnahmemäßig irgendwie immer geiler werden, hier zuletzt eben auch mit diesen Drum-Sound-Beispielen. Ich weiß nicht, ob wir die schon in den Podcast erwähnt hatten. Wenn nicht, könnt ihr euch das jetzt auch einfach dann gleich nochmal auf der Seite angucken oder anhören. Auf jeden Fall habe ich dann so überlegt, ja, wie kann ich jetzt unsere Proben einfach rausschießen, rausschieben, so dass unsere Bandmitglieder alle die einfach hören können fürs nächste Mal und nicht irgendwelche kryptischen Download-Verzeichnisse auf irgendwelchen Servern wissen müssen oder so, ja. Und zum anderen halt auch, falls irgendwelche Leute das toll finden, was wir so machen, und da einfach den Prozess mitverfolgen wollen, dann bitte gerne auch. Also ich habe kein Problem, auch irgendwie diese Aufnahmen aus dem Proberaum öffentlich zu machen, weil der Ausblick mit der Musik irgendwann mal total unfassbar steinreich zu werden, ist eh minimal realistisch. Deswegen, wenn es irgendjemand hört und glücklich ist damit, ist auch schon mal super. Und dann habe ich überlegt und dachte mir, ja, wieso nicht einfach diese Idee nochmal aufgreifen, hatten wir, glaube ich, auch hier schon mal im Podcast besprochen, einfach die Bandseite mit Podlove zu benutzen. Also hier das, was wir auch für das WordPress-Plugin, was wir auch für den 300 Hertz-Podcast benutzen. Weil da ist ja ein Webplayer schon dabei. Du musst nur eine Audiodatei hochladen. Und schwuppdiwupp hast du eine Episode draußen mit irgendwie auch noch Kapitelmarken. Wenn du halt eine 3-Stunden-Probe hast, dann setzt du da über deine Marker im Reaper.
Exportierst du machst es nicht für einzelne Songs, sondern du lädst echt die komplette Probe dann rein.
Ja. Ah, ja, sonst wäre ich ja bescheuert, wenn ich den noch dann in die einzelnen Songs zerschneide. Also für besonders coole Takes schneide ich dann den einen Take noch raus. Aber für so, also ich habe jetzt eine Probe auch mal komplett hochgeladen und einfach die Kapitelmarken da gesetzt. Und dann kriegt man das halt auch im Feed, wenn man Bock hat, und es ist einfach Webplayer und mehr braucht es ja auch im Prinzip nicht. Und die Bandmitglieder können das alle auf dem Mobiltelefon, auf dem Browser von überall nochmal aufrufen. Muss ich sagen, es finde ich, war so ein Experiment, um zu gucken, ob es geht und wie sich das so anfühlt, aber ich würde sagen, das kann man als Bandseite einfach benutzen, direkt. Also falls ihr selber irgendwie auch überlegt, so wo packe ich das hin, packt es einfach nicht bei Soundcloud rein, das ist eh scheiße, da macht das selber.
Jetzt noch die Frage, ich hatte nämlich letztens auch überlegt, weil ich gerade an unserer Band-Website so ein bisschen rumgeschraubt habe und wir haben halt unsere Demo-Aufnahmen auch mit so einem blöden eingebetteten Soundcloud-Player da, der unglaublich scheiße aussieht und immer nicht richtig funktioniert.
Ja.
Man jetzt aber mehrere einzelne Titel jetzt keine kommen, also für so ein 3-Stunden-Ding mit Kapitelmarken, super cool, sehe ich das voll ein, aber wenn ich jetzt irgendwie 5 einzelne Songs auf eine Website laden will, dann geht es nicht in einem Player, oder? Sondern dann muss ich 5 Player da reinbasteln, oder?
Das ist eine gute Frage. Na, da in Podlove ist das ja wirklich immer so nach Episode unterteilt. Ja, im Prinzip würdest du halt, also ich meine, das heißt halt Episode, ich behandle es halt auch wie Probe oder Song halt, ne? Und dann machst du halt für jeden Song
eine. Der Begriff ist ja beliebig, ja.
Genau, machst du halt so eine Episode und dann wär's das.
Dann habe ich ja aber irgendwie 5, 6 Player beziehungsweise Episoden auf der Website.
Das stimmt, ja. Also ansonsten, genau, das wäre jetzt halt.
Also ich habe jetzt schon überlegt, ob ich einfach alle Songs aneinander schneide und die in einen Player reintue und dann Kapitelmarken draufsetze. Das wäre jetzt eins, aber das
wäre halt so eine kleine Krücke, ja.
Ja, das erscheint mir noch so nicht die Lösung dafür. Ich meine, okay, dafür ist es halt auch echt nicht gedacht.
Aber vielleicht hat der Webplayer, den Podlove benutzt, die Möglichkeit, mehrere Files auch drin zu haben. Also vielleicht ist das einfach nur ein Feature, das Podlove nicht benutzt sozusagen. Ne? Das könnte man auch nochmal gucken.
Das könnte ich nochmal ausprobieren.
Weil der Webplayer ist ein eigenständiges Plugin. Also vielleicht kannst du den Webplayer auch irgendwie nochmal anders benutzen. Das habe ich noch nicht ausgecheckt.
Das könnte ich nochmal versuchen, genau. Das ist eine Idee. Also ich finde den Player eigentlich ganz schick und ziemlich cool und er nimmt nicht so
Kommt
viel Platz
weg. Kommt ja auch bald Version 3.0.
Der sieht nicht so übel aus wie dieses doofe Soundcloud-Ding. Ja. Und lädt, glaube ich, auch ein bisschen schneller, weil das nicht erst von Soundcloud ranziehen muss.
Ja.
Ja, aber mit so meinem Anwendungsfall bin ich da gerade so ein bisschen dran gescheitert.
Genau, also, aber ich, auf jeden Fall war ich jetzt erstmal ganz positiv angetan, weil für diesen Use Case so einfach so Sachen raushauen, war erstmal gut. Also ich, wie gesagt, wir haben jetzt nicht diesen Demo-Page irgendwie Anspruch in dem Sinne. Naja, also das wollte ich auf jeden Fall mal erwähnt haben. Könnt ihr euch auf whitevolcano.net reinfahren, wenn ihr Bock habt. Und da seht ihr zum einen den einen Song The Endless Ways. Also das ist wirklich wieder so ein einmal und nie wieder im Proberaum, alle mit Augen zu, einfach drauf losgespielt und einfach großartige Momente fabriziert. Und ich dachte mir einfach, ja, ich würde es gerne noch besser spielen, wo ich jetzt weiß, was ich dazu spielen kann, ja. Andererseits, diese Stimmung nochmal so hinzukriegen, ist wahrscheinlich ein Ding der Unmöglichkeit. Deswegen haue ich es jetzt raus, weil wir das seit Wochen und Tagen immer wieder rauf und runter hören und da einfach ein paar super geile Stellen drin sind. Und da hört ihr, falls ihr das wirklich nicht, warte mal, ich gucke jetzt nochmal kurz, in der letzten Episode haben wir, glaube ich, noch nicht über den Drum-Sound gesprochen, ne? Genau, ich habe nämlich jetzt, also so Aufnahmen von der Band, das wurde ja im Proberaum immer schon besser. Wir haben ja auch oft schon drüber gesprochen. Und jetzt habe ich da irgendwie so einen neuen Ansatz mal gefahren und habe den auch dokumentiert. Also wenn ihr auf whitevolcano.net geht, da ist eine Sweaty Feet Drum Sound oder so heißt das. Ich gucke auch da nochmal. Genau, White Volcano. Und da seht ihr ein Foto, wie ich die Mikros angeordnet habe. Also es gibt erstmal einen XY Overhead mit ganz günstigen Samson C02 Mikrofonen. Ja, die kosten irgendwie 80 Euro das Paar. Und da habe ich jetzt den Kniff mal benutzt, dass die sozusagen die Kickdrum und die Snare Drum eine Achse bilden. Das heißt, die Overheads stehen so schief über dem Drumkit.
Jo.
Dann dieses schon wahrscheinlich auch hier und da mal dokumentierte Kondensator-Mikrofon von der Seite, so unter dem Ride-Symbol auf die Snare zeigen. Das kriegt halt schon alleine irgendwie einen supergeilen Mix von dem Drumkit mit. Und dann noch eins vor der Kickdrum. Und dann die Overheads halt hart links rechts gepennt. Das Stereobild ist nicht besonders breit, aber es ist dafür komplett so in Phase und es gibt da keine Schwierigkeiten. Also wir hatten letztens mal diese Glenn Jones Technik ausprobiert und das ist so fucking hart, das irgendwie sauber zu balancieren im Stereo Mix. Muss
man echt präzise aufbauen auch.
Ja, genau, und das haben wir halt nicht und dementsprechend war das der Horror, das irgendwie mal in Stereo zu mixen. Und dieses Setup ist halt total geil, simpel und also weiß nicht, so geil haben wir bisher noch nicht Drums aufgenommen. Es geht natürlich immer noch geiler und so mit Close-Up-Mics und was nicht noch alles. Aber wir haben halt kein Mikro auf der Snare und ich finde gerade so die Snare, die klingt in dem Mix einfach super fett und punchy und das Kondensatormikrofon von der Seite, das kriegt halt auch den Snare-Teppich mit. Und die Overheads kriegen halt so schön die Attacke von oben sozusagen. Das gefällt mir wirklich sehr gut. Und diesen Aufbau, der ist simpel genug, so mit 4 Mikros und auch günstig genug. Also dieses Kondensatormikrofon kostet, glaube ich, 130 Euro. Das AKG kostet auch so nur um die 130 und die Overheads halt, wie gesagt, 80. Dafür einen fetten Drum-Sound schon mal zu kriegen. Und ich habe eben dieses Endless Ways oder der Sweaty Feet, das ist genau alles so aufgenommen und ich habe so gut wie null gemixt. Also sonst war ich immer so am Kämpfen, hier noch ein EQ und da noch ein bisschen kompressen und irgendwie säuft der Bass ab, da noch was machen. Und da ist es so gut wie nix gemacht. Also ich habe einmal alles von vornherein gut eingelevelt, dass alles auf dem gleichen Level ist. Und dann im Wesentlichen auf dem Drumkit einen ganz leichten Kompressor und die Overheads halt links, rechts gepennt und die Gitarren halt auch noch ein bisschen in Stereo verteilt, aber das ist es eigentlich schon und sonst hatte ich immer total zu kämpfen und jetzt klingt das im Auto gut, auf Kopfhörern gut, auf meinen Studiomonitoren gut und insofern finde ich das erstmal richtig geil.
Cool, cool.
Und da noch eine kleine Empfehlung dazu, weil dieses XY oder auch ORTF, was ja dieses etwas breitere Bild ist, das will ich demnächst mal ausprobieren. Das ist halt immer so ein bisschen fummelig, da den Winkel genau hinzukriegen und dass die Kapseln genauso mit den Membranen auf der gleichen Höhe sind und so weiter. Wer darauf keinen Bock hat, habe ich auch letztens irgendwie einen coolen Trick gefunden. Es gibt eine Seite, die heißt WilkinsonAudio.com und die haben so 3D-Drucker-Clips im Wesentlichen, also so sehen die aus, wahrscheinlich werden die auch genauso gemacht und sind auch dementsprechend günstig und da gibt's halt Clips, die genau für das Standardformat von diesen zum Beispiel kleinen Membrankondensatoren, die üblicherweise so 20 mm Durchmesser haben, gibt's einen Clip, der halt genau den Winkel für ORTF und genau den richtigen Abstand für die Membrane hat. Da klippst du einfach deine Mikros rein und brauchst nicht zwei Stände oder irgendwie so eine komische Schiene und musst den Winkel selber ausmessen, sondern klippst da rein, hast du Winkel. Dann gibt's das auch für XY auch nochmal. Das ist, habe ich mir auch bestellt. Die kosten halt in weiß einfach jeweils 15 Euro oder 15 Dollar. Also kann man schon mal machen. Kann ich mal, auf jeden Fall, wenn ihr auch mal so mit Overheads irgendwie ein bisschen rumexperimentieren wollt und eben XY oder ORTF ausprobieren wollt, weil die einfach am leichtesten im Stereo-Mix sich so mixen lassen und auch vergleichsweise monokompatibel sind, dann sind die Clips, glaube ich, echt ein richtig praktisches Accessoire.
Es fetzt auf jeden Fall.
Ja, ist halt auch einfach so trivial simpel. Fragt man sich, warum ist man da nicht vorher drauf gekommen? Weil diese Schienen mit diesen Schrauben.
Beziehungsweise, warum sind die halt nicht gleich bei Mikrofonen dabei, ne?
Ja, genau, ja. Ja, das ist, weil es ist immer Gefummel. Also einen rechten Winkel kriegt man halt noch einigermaßen hin, aber bei ORTF sind es, glaube ich, 110 Grad.
Ja,
da hast du halt auch, kannst du halt nicht einfach irgendwie mal so eine Pappe oder irgendeinen Karton als Referenz für den rechten Winkel ranhalten.
Dann hast du halt so einen verstellbaren Winkelmesser, die du dann zwischenhältst und selbst das ist dann immer noch nicht wirklich.
Genau, und dann drehst du an der einen Schraube, dann lockert sich die andere und Fummel, Fummel und jetzt ist das halt einfach so einmal klick, klick, fertig.
Cooles Teil.
Habe ich mir mal alle Varianten bestellt für $45. Ich habe mir auch diesen Fretman SM57 Clip bestellt. Das ist auch eine witzige Technik, die ich letztens so gesehen habe. Da kommt das, sind halt zwei SM57 nah beieinander und das eine ist halt sozusagen gerade auf den Lautsprecher gerichtet und das andere, ich glaube, 45 Grad von der Seite. Und dadurch gibt es eine Phasenauslöschung, wenn man die sozusagen zusammenmixt und man kann damit halt genau dieses Fizzlige, was das SM57 gerne so mit aufnimmt und deswegen das alleine meistens nicht so geil klingt, kriegt man halt sozusagen eine natürliche, durch dieses Setup bedingte Phasenauslöschung und kann halt so einen Blend machen. Entweder man will es mehr Fizzle haben, dann kann man das eine ein bisschen aus dem Mix rausnehmen, oder man will es ein bisschen dunkler haben, dann nimmt man das Schräge sozusagen mehr in den Mix rein und kann wohl damit ziemlich gut,
das ist ja cool,
mixen. Ja, habe ich mir einfach auch mal bestellt. Ich habe zwar nur ein SM57, aber vielleicht kaufe ich mir dann noch ein zweites und dann probiere ich damit auch mal ein bisschen rum, so im Sinne der Forschung.
SM57 kann man sowieso nie genug haben.
Ja, ist auf jeden Fall nicht verkehrt, genau.
Die gehen für alles.
Ja. Jo. Ja, so, jetzt genau, haben wir... Hier. Wow, krass, ey, wir sind wirklich schon bei 2,5 Stunden. Ich habe vorhin noch gescherzt, dass wir Themen für 3 Stunden haben, aber...
Das kriegen wir noch hin.
Gucken wir mal, ja.
Nee, aufnehmen. Ja, ich sitze jetzt nämlich gerade zu Hause immer rum und habe hier alles verkabelt und nehme Songideen auf und mir letztens auch mal so Gedanken gemacht. Dann, es kam ja von Apple eine kleine nette neue App raus.
Oh ja.
Die irgendwie für Songwriter gedacht sein soll. Und die habe ich doch mal direkt ausprobiert. Die nennt sich Music Memos. Und die ist ziemlich cool, muss ich sagen. Also die ist im Prinzip die iPhone-Aufnahmefunktion ein bisschen enhanced und kann coole Dinge. Warte mal, ich grapsche hier kurz mal nach dem Telefon und gucke da rein. Und kann halt nicht nur aufnehmen, sondern kann auch noch schneiden und Dinge einspielen und Akkorde anzeigen und hat ein gutes Sharing-Menü und alles Mögliche und ein Stimmgerät mit eingebaut. Das haben sie echt ziemlich cool hinbekommen, das Ding. Also das Interface ist ganz hübsch. Wenn man jetzt irgendwie ein dickes, tiefes Riff mit einer E-Gitarre einspielt, dann taugt das hier zum dran rumschneiden und verbreiten und aufnehmen ganz gut. Es ist aber eher dafür gedacht, wahrscheinlich irgendwie, wenn man mit einer Akustikgitarre irgendwo rumsitzt und ein paar Lagerfeuerakkorde spielt. Da funktioniert das nämlich richtig gut. Das mal ausprobiert. Einfach bloß mal halt so ein paar 0815 Akkorde eingespielt. Und wenn man will, packt die App einen Bass und ein Schlagzeug mit drauf, so zu Probezwecken, um irgendwie die Idee weiter auszuführen. Das mit der Akkorderkennung, das funktioniert auch ziemlich gut eigentlich. Mhm. Das ist auch cool, gerade für Bandkameraden, wenn einem irgendwie was einfällt und die sind nicht so fit beim Raushören, schickt man denen das Ding, wenn die App haben, und die sehen halt so ein bisschen wie bei Capo halt die Akkorde. Auch wenn es nicht immer ganz genau ist, hat man so ein ganz grobes Verständnis davon, was dem jetzt nahe kommen könnte. Das ist schon mal sehr cool. Und wie gesagt, bei so ganz einfachen Akkorden, die jetzt nicht irgendwie mit großer Lautstärke aufgenommen wurden, funktioniert das dann mit der Erkennung vom Rhythmus für das Schlagzeug und mit den Akkorden für den Bass eigentlich ziemlich gut. Und dann hat man so einen halbfertigen Song, der eigentlich auch ziemlich gut klingt. Ich persönlich finde halt diese Editierfunktion ziemlich cool, dass man halt in dem Aufgenommenen drin rumschneiden kann, denn wie oft sitzt man da und spielt irgendwie das Riff 10-mal in 10 verschiedenen Formen, aber nur 2 davon sind cool.
Ja.
Haut man den ganzen Mist halt weg und hat dann nur noch das auf dem Telefon, was man wirklich braucht, und nicht diese riesige platzverschwendende Aufnahme, wenn man sich hier irgendwie, man so blöd war wie ich und sich das 16 Gig iPhone gekauft hat. also auf jeden Fall diese App mal auschecken. Vorher habe ich es, wie gesagt, immer mit dieser Diktier-App gemacht. Das hat auch bis jetzt immer ganz gut hingereicht, aber diese Editierfunktion von den neuen, die fetzt natürlich. Und mir dann mal so ein paar Gedanken gemacht, wie man jetzt noch irgendwie Songideen gut aufnehmen kann. Und das bis jetzt eigentlich immer, wenn mir so spontan was einfällt und ich gerade eine Gitarre in der Hand habe, mit dem Telefon gemacht. Und jetzt seit ein paar Wochen habe ich einfach hier meinen Verstärker immer mikrofoniert und das Interface hier am Rechner stehen und stecke das dann nur schnell an und nehme was in gut klingend und direkt auf Klick auf. dass ich auch Bass und nächste Gitarren und alles schon mit drüberlegen kann. Das ist jetzt so die Methode, die sich für mich bis jetzt am besten rausgestellt hat, wenn ich zu Hause bin. Beziehungsweise wenn man im Proberaum sowieso alles verkabelt hat, dann funktioniert es auch ganz gut, weil man dann halt gleich irgendwie eine vernünftige Schlagzeugaufnahme mitmachen kann und sich den Song im Prinzip so ein bisschen zusammenjammt. Wenn ich es zu Hause mache, dann lege ich gleich mehr Wert drauf, dass ich es irgendwie schon vernünftig arrangiere, dass man da erkennt, was bei rauskommen soll. Mit der Loopstation habe ich es auch mal eine Zeit lang probiert. Das ist so ganz nett, wenn man sich vielleicht über eine Akkordfolge ein Solo ausdenken will oder eine zweite Gitarre über einen Riff. Für mehr taugt es dann aber leider nicht. Also zum Üben ist das praktisch, wenn man jetzt, wie du vorhin meintest, irgendwie über bestimmte Akkorde jetzt eine Skala üben will oder eine bestimmte Pentatonik oder sonst was, dann ist das auch ziemlich cool. Aber jetzt zum Songs arbeiten komme ich persönlich mit einer Loopstation nicht so gut klar.
Da gab es ja hier auf der NAMM auch ein Loopstation Plus Produkt namens Trio Plus von Digitech. Und da guckt euch mal wirklich die Endertons-Demo und auch die Pro Guitar Shop-Demo und ich glaube auch, wo waren die noch? Also es gab so ein paar coole Demos auf den Standardkanälen und das war mal so das Konzept Loopstation. Da dachte ich, okay, das fände ich schon mal ganz gut auszuprobieren. Und zwar geht das da halt so los, du klickst halt den Record-Button quasi und spielst erstmal die simple Akkordfolge, also du bringst das Tempo und die Harmonien quasi dem Gerät bei. So, und dann hast du das und da ist noch nichts geloopt und noch nichts aufgenommen, sondern nur die Harmonien und den Rhythmus vielleicht, ja, und dann kannst du halt an so einem Drehregler irgendwie, weiß nicht, 12 verschiedene Stile erstmal auswählen, in dem jetzt das gespielt wird, ne, und die Begleitung. Dann kriegst du halt auch ein Schlagzeug und einen Bass dazu und das sind halt schon echt fette, coole Samples, also es ist nicht so dieser Standard-Mumpf-Kram, der so auf den Boss-Loopern drauf ist, sondern es klingt halt nach richtig Schlagzeug und Bass und die spielen halt auch coole Fills und du hast auch so quasi, du kannst noch sagen, so jetzt mal ein bisschen intensiver bassen oder weniger intensiver. Und dann spielt er halt auch einfach nur gerade Noten, ne? Dann kannst du halt wirklich, wenn du dann auch mit der Loop, also dann gibt's noch einen zweiten Knopf für die Loopstation, dann kannst du sozusagen anfangen, so richtig da dein Loop-Zeug zu machen. Dann hast du 5 Sequenzen oder 5 Parts von deinem Song quasi und du kannst sozusagen wirklich sagen, okay, hier in diesem Stil, das ist jetzt Teil 1 und das ist Teil 2 und du kannst so richtig deine Songstruktur in 5 Teilen da niederlegen und sagen auch, der Basser soll in dem Teil ein bisschen mehr Gas geben oder ein bisschen weniger.
Was?
Du kannst die Stile dann zwischen den Sektionen auch noch wechseln, die klingen halt auch alle vergleichsweise cool und du hast eine SD-Karte, wo du das alles noch drauf speichern kannst. Also das heißt, wenn du damit performen würdest wollen, dann kannst du halt wirklich dir deine Song-Idee da schon so deine Begleitung hinmalen und dann auf der Bühne wieder von der Speicherkarte auch abrufen. Und es klingt halt erstaunlich gut. Also wie gesagt, guckt euch mal da die Enderton-Video und das Pro Guitar Shop-Video an, was die so damit fabrizieren und wie das klingt. Das ist echt witzig. Ich glaube, es war Guitar Paradiso hier, der Mick und Dennis Pete, die haben das vorgestellt und hatten damit richtig Spaß.
Okay.
Also das würde ich mir gerne mal angucken, das Gerät.
Ich sehe gerade auch noch in dieser Music Memos App, man kann halt die Akkorde, die dieses System rausgefunden hat, auch noch selber editieren. Also man kann jetzt das Richtige eintragen, falls irgendwas daneben ging. Man kann die Taktarten verändern. Das Teil kann 3/4, 4/4 und 6/8 Takt. Das reicht ja für das meiste eigentlich auch aus. Und man kann halt das Feeling noch einstellen, ob es jetzt Regular, Double Time oder Halftime sein soll. Also das finde ich ist schon ein relativ mächtiges Ding für so, ich nehme mal eben bloß 3 Akkorde auf, die mir gerade immer in Sinn kamen, um jetzt halt relativ schnell schon mal so eine gewisse Struktur reinzubringen oder überhaupt erstmal Ideen zu sammeln. Also die App, die finde ich relativ gut. Ansonsten kann man das natürlich auch noch mit so einem, hier was du da hast, dieses Zoom-Teil, so ein kleiner Handrekorder. Das geht natürlich auch immer gut, finde ich persönlich, aber dann, wenn man jetzt nicht gerade irgendwie eine Probe mitschneidet, wo mehrere Musiker spielen, jetzt für zu Hause ein bisschen unpraktisch, wenn man irgendwie immer das Teil nochmal an den Rechner anknüppern muss.
Jo.
Beziehungsweise man halt nicht einfach nochmal was drüber aufnehmen oder editieren kann, dann das ist, glaube ich, eher für unterwegs oder für einen Proberaum gedacht dann. Aber ansonsten auf jeden Fall diese Apple-App mal auschecken, beziehungsweise wenn man irgendwie ein Interface und ein Mikro zu Hause hat und gleich irgendwie richtig tief einsteigen will in Arrangement und zweite Gitarre und Bass und alles Mögliche, dann ruhig auch mal irgendwie zu Hause schon in richtig aufnehmen. Da kommt mir jetzt noch die Frage, weil ich ja jetzt selber zu Hause dann auch immer schon aufgenommen habe und das irgendwie so ein bisschen gemixt und editiert habe, sodass es irgendwie einigermaßen gut klingt. Was machst denn du mit deinen Gitarren, wenn du die im Proberaum aufnimmst?
Was ich mit denen mache?
Also ja, so im machst du da in der DAW noch irgendwas, irgendwie so ein bisschen EQ drauf oder ein bisschen Kompression oder sowas? Da habe ich bis jetzt noch nicht so die Erfahrung mit.
Also üblicherweise EQ ist aber meistens einmal ein Low-Pass und ein High-Pass-Filter oder Low-Shelf heißen die. Also du schneidest sozusagen alles unter 100 Hertz schon mal weg.
Low-Cut und High-Cut.
Genau so, ja, Low-Cut und High-Cut. Also da gibt's halt bei den coolen EQs, zum Beispiel dieser Fab-Filter-EQ, der ist wirklich grandios, wenn ihr irgendwie mal 100 Euro oder so rumliegen habt und für ein Plugin Geld ausgebt, dann holt euch mal diesen EQ von Fab-Filter, ist großartig, weil du kannst sagen, hier mach mal Low-Cut und dann hast du so einen, wie sagt man, Monitoring-Button, ja, den drückst und dann hörst du nur, was du rausfilterst.
Ah, das ist ja cool.
Und dann, während du diesen Button drückst, kannst du dann die Kurve weiter reinziehen in das Frequenzspektrum und kannst sagen, oh, hier ist immer noch nur Mumpf, hier ist immer noch nur Mumpf, hier ist immer noch nur Mumpf. Oh, jetzt klingt's hier ein bisschen nach Gitarre, also wieder ein Stück zurück und kannst halt so deine, gerade so diese Shelf-Filter halt so richtig schön annorden ohne oder anfahren, ohne von dem Gitarrensound an sich zu viel wegzunehmen.
Okay, also ist was für so Frequenz-Noobs wie mich.
Genau, also cool. Der ist wirklich super, der ist, also diese ganzen Fab-Filter-Plugins, der Kompressoren, der EQ, der Limiter, das ist wirklich, wenn ihr was richtig ordentliches, modernes, tolles haben wollt, geht dahin, kauft euch da das Plugin, das ist wirklich, ihr werdet es nicht bereuen, ich bin mir hundertprozentig sicher. und gerade, ja, der EQ ist wirklich super, also der Kompressor im Übrigen auch, aber egal. Genau, und dann ist halt bei den Gitarren, gibt es ja so zwei schwierige Frequenzbereiche. Ich glaube, das ist einmal bei 2 Kilohertz so in dem Dreh. Ne? Also wenn ich jetzt 2 Kilohertz sage, das kann halt in einer Aufnahme je nach Mikro und was auch immer auch 3 sein oder 1,5, aber so in der groben Richtung. Und dann so, tada, um die 300 Hertz.
Richtig.
Denn der Braten liegt ja angeblich bei 300 Hertz, wie in einer der ersten Folgen beschrieben, aber in Wirklichkeit...
Ist ja gar nicht so wirklich Braten, ist ja eher Mumpf.
Genau, in Wirklichkeit liegt da nämlich so ein Tiefmitten-Mumpf, der so klingt eigentlich, also wenn davon zu viel da ist, klingt's scheiße.
Richtig. Ja, dieses 2 Kilohertz-Ding ist so dieses Ekel-Höhengefissel und Seitengequietsche, ne?
Ja, nee, das ist halt einfach auch der Bereich, wo das menschliche Ohr mit am empfindlichsten ist. Und wenn da, wie gesagt, auch wieder durch Mikro oder Amp oder was auch immer irgendwie zu viel ist, dann ermüdet das halt auch das Ohr sehr schnell.
Das ist halt das, was man bei Marshall-Amps auf jeden Fall ein bisschen beschneiden sollte.
Genau, also in denen, also wenn ich die Höhen und die Tiefen so gerade so ein bisschen an-EQ'd habe, also dass da halt keine Kickdrum und kein Bass im Wesentlichen mehr rummumpft oder in den Höhen halt zu viel Fizzle-Schissel drin ist, dann gucke ich halt noch einmal so um die 300 Hertz, ob da was gemacht werden muss. Aber dann nehme ich wirklich nur so ein ganz schmales Band und fahre da hin und her und gucke, ob es da in dem Bereich irgendeine Stelle gibt, wo sich der Sound noch verbessert. Und wenn nicht, dann lasse ich es auch. Und im Wesentlichen ist sowieso generell EQ, sollte man immer wegnehmen, statt was dazu adden.
Das stimmt, ja.
Also was Pushen mache ich wirklich sehr, sehr, sehr selten. Meistens gucke ich nur eben noch in diesen üblicherweise problematischen Bändern, ob da was problematisch ist und wenn nicht, dann lasse ich es auch. Und eins wollte ich noch sagen. Achso, und manchmal zum Beispiel beim Bass oder so, oder, wenn er mit Plektrum spielt, manchmal hört man dann halt zum Beispiel beim Bass irgendwie das Plektrum klicken ganz fies. Bei der Gitarre kann das halt auch manchmal sein und dann kann man halt mit einem super schmalen Band versuchen, genau diese Stelle rauszufinden und das halt noch rausfiltern. Also das ist wirklich so ein EQ, sollte man wirklich so auch als eher Filter benutzen und nicht als Booster für bestimmte Sachen.
Ja, Okay, dann habe ich mich ja bis jetzt gar nicht so doof angestellt. Ich habe erstmal versucht, das Stereo-Panorama einigermaßen hinzukriegen und die Lautstärken von den ganzen Spuren irgendwie vernünftig zum Tun.
Mhm.
Und bin dann eigentlich auch erstmal meistens mit High- und Low-Cut an das ganze Zeug rangegangen und dann einfach mal geguckt, wo es eklig ist und da was rausgenommen und dann klang es eigentlich immer schon recht vernünftig.
Ja, Kompressor kann man sachte auch manchmal bei den Gitarren natürlich verwenden. Beim Bass ist es meistens viel nötiger und,
ja, genau.
Oder bei den Drums natürlich auch. War es dann eigentlich auch schon für die Gitarren. Also wenn man halt jetzt zwei Gitarren hat und man will die ins Stereobild legen, dann gibt's ja den offensichtlichen Ansatz, die einfach nach links und rechts zu legen. Finde ich aber persönlich im Mix immer schwierig.
Na, kommt drauf an, was gespielt wird. Wenn du jetzt einfach bloß auf zwei Gitarren das gleiche Riff in der gleichen Lage spielst, dann ja, okay. Ja. Dann wird es halt fetter dadurch, aber wenn du jetzt irgendwie, sagen wir mal, eine Rhythmusgitarre hast und eine, die oben ein bisschen was drüber zirpt, dann muss man einfach gucken, wie es im Mix passt, glaube ich.
Genau, da gibt es halt verschiedene Varianten, was man dann machen kann. Entweder man nimmt das mit einer DI-Box auf und nimmt es nochmal mit einem zweiten Verstärker auf, einer zweiten Spur und kann das dann so auseinanderziehen, weil dann gibt es halt unterschiedliche Frequenzen und es gibt einen Unterschied, der dann halt spannend sein kann oder eben auch mehr Fettheit bringt, einfach so das typische Zwei-Verstärker-Phänomen.
Genau.
Oder man macht halt Double-Tracking, ne, und spielt das gleiche Riff oder den gleichen Rhythmus zweimal ein, weil man es halt nie 100% gleich spielt, wird es dann auch automatisch fetter.
Das ist dann im Prinzip wie dieser Stereo-Chorus-Effekt so ein bisschen, weil sich es halt ein ganz klein wenig verschiebt dadurch.
Ja, und dann wenn man das alles nicht machen kann, dann gibt es ein Plugin von BX, das heißt Stereo Maker.
Das ist ja auch cool.
Und das versucht mit 100% Monokompatibilität quasi aus einem Gitarrentrack das so mit Phasenunterschieden und ein bisschen Delayen und so weiter so auseinanderzuziehen, dass es halt Stereo ist, aber eben monokompatibel bleibt. Und das funktioniert vergleichsweise gut. Das ist so die Notlösung. Das habe ich zum Beispiel bei The Endless Ways. Die Gitarren sind Stereo. Nicht besonders breit, aber das ist dieses Stereo Maker Plugin wiederum. Das heißt, es war nur jeweils eine Spur und mit dem Stereo Maker ein bisschen in die Breite gezogen.
So, so.
Da kann ich übrigens auch noch ein Plugin empfehlen, das ist kostenlos. Von Melder Productions. Die Plugins, die sehen nicht besonders schön aus, aber sie sind günstig und teilweise auch sehr gut. Und da gibt es auch das Free Bundle, ich glaube Melder Productions, wie heißen die? Melderproduction.com. Da gibt es das Free Bundle und da gibt es ein Stereoscope. Das ist eins der wenigen, was nicht zackt.
Was macht ein Stereoscope?
Im Prinzip zeigt dir das Stereo-Bild an, also auf so einer zweidimensionalen Fläche projiziert. Und auch die Phase oder die Richtung quasi. Und wenn dein Stereo-Bild unausgeglichen ist, dann dreht es sich halt in diesem Stereoskop nach links. Also du siehst dann halt, du hast eine Linkslastigkeit zum Beispiel. Oder wenn das die ganze Zeit hin und her wabert, dann hast du halt irgendwelche Phasenprobleme und so. Also im Idealfall sollte sozusagen der Mittelstrich, siehst du dann, wenn du es dir mal anguckst, in der Mitte sein und das Spektrum so gleichmäßig nach links und rechts mit dem ein oder anderen Ausbruch. Das darf natürlich schon passieren, ne? Das macht ja dann das Stereo auch interessant, aber damit kann man halt gucken, dass man halt nicht sein Stereobild total zerschießt, weil manchmal hört man es einfach auch nicht.
Okay, ja, das klingt gut, das muss ich mal probieren.
Und das, wie gesagt, kostenlos, wenn ich mich recht entsinne.
Mhm.
Oder wenn, dann super günstig, insofern.
Ja.
Ja.
Gut.
Ich bin leer gequatscht.
Ja, ich glaube auch.
Haben wir Stoff geliefert hier.
Muss war ja auch mal wieder Zeit hier.
Zum Schluss noch hier irgendwie nochmal nützliche Tipps verteilt.
Ja, so soll das. Dafür, das wollen wir ja auch machen.
Gut, dann sagen wir mal Tschüss. Wir haben da noch so ein paar schöne, wir haben ja noch sogar ein paar Themen übrig bis zum nächsten Mal.
Na genau.
Aber ich vermute mal, wie es immer so ist, wir werden da schon noch was finden, was uns interessiert.
Ja, hoffentlich, sonst wird's dünne.
Ja, ich kann ja zumindest schon mal dann berichten, wie das mit diesen tollen Evidence Audio Solderless Cables im Proberaum, wo dann irgendwie noch das Radio hier links und rechts strahlt, ob es das wirklich dann auch immer noch rauscharm ist. Den Erfahrungsbericht gibt es auf jeden Fall. Vielleicht habe ich bis dahin auch meine Callaghan Bridge noch auf der Gerold-Gitarre. Da findet sich schon was. In diesem Sinne, liebe Hörer und Hörerinnen. Es war uns ein Fest in euren Ohren. Lecker. bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Au revoir.